Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Hartmann.
Und damit ein freundliches Hallo und Willkommen im Jahr 2024, ihr Lieben. Wie schmeckt das neue Jahr da draußen? Ich kann jetzt nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt, ob Neukölln wieder irgendwas angezündet hat oder irgendwas in den Nachrichten war, denn zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch in weihnachtlicher Stimmung, nämlich in den Räumlichkeiten unseres heutigen Gasts. Und daher müssen wir an dieser Stelle einen zeitlichen Spagat machen. Einen zeitlichen Spagat macht auch mein Gast. Das war eine fantastische Überleitung, oder? Und ich sag, wie es ist, denn die wissen es sowieso schon. Herzlich willkommen hier im Podcast bei Pop mit Ei. Herzlich willkommen, Mario Lohninger. Hi.
Hallo, willkommen.
Vielen Dank. Es ist wundervoll, dass ich, weil dies ist das erste Mal seit immer. Ich glaube, das letzte Mal haben wir aufgenommen im Ox in Darmstadt. Ich glaube, in Frankfurt haben wir noch keine einzige Aufnahme gemacht, dass ich in meiner Heimat sitze und hier im Pop mit Ei aufnehme. Und ich muss direkt mit einem Gerücht, muss ich direkt droppen und ich muss direkt dich fragen, ob das stimmt. Seit meiner Ausbildung in der Villa Kennedy verfolgt mich das, und zwar ein Gerücht, was hier in der Küche passieren soll. nein, ruhig. Es geht um Gurkenwasser in deinem Kaiserschmarrn. Ist es wahr oder ist es nicht wahr?
Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Nein? Nein. Das wäre so geil gewesen, wenn das wirklich die Geheimzutat gewesen wäre. Bestimmt drei Köche haben gesagt, ja, das macht er, das ist die Geheimzutat in seinem Kaiserschmarrn, es ist Gurkenwasser.
Ja, da kommt die Säure her, oder?
Ja, oder?
Keine Ahnung. Nee,
ist es nicht?
Na, das stimmt nicht. Na, würde er nicht machen, braucht man auch nicht. Na? Ich finde, es gibt so schöne Rezepte, die Kultur mitgebracht hat. An denen feile ich natürlich rum, zeitgemäß zu essen, damit man das leicht verdaulich hat, leichter hat, vielleicht noch schöner machen kann. Aber da bleibe ich sehr nah dran. Und es gibt auch so viele Möglichkeiten, was Neues zu kreieren. Und wir haben eigentlich immer schon ganz früh erkannt und gesagt, wie ich wahrscheinlich meinen kreativsten Moment hatte, wo ich die Marke Lohninger, Mario Lohninger, gebaut habe. Das war natürlich im Danube in New York City. Mhm. Und dann spring weiter und mach was Neues. Ne? Aber du brauchst du jetzt nicht einen geilen Germknödel oder Salzburger Nockerl oder Kaiserschmarrn. Du musst ein bisschen deinen machen.
Aber das ist geile wirklich Sachen.
Ach, natürlich. Knien sie nieder. Die Deutschen wie die Amerikaner. Mhm. Na, die Welt kniet nieder.
Für alle da draußen, die unseren heutigen Gast Mario Lohninger noch nicht kennen, habe ich natürlich ein kleines Intro vorbereitet und möchte dich einfach mal angemessen vorstellen. Einfach nur, damit die Leute wissen, wer du bist und was du machst, falls sie dich noch nicht kennen. Mario, bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, irgendwann an irgendeiner Stelle. Oder weil ich irgendwie in zu viel Fantasie abdrifte. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist das, was ich zusammentragen konnte und was ich glaube, was richtig ist. Mario Lohninger wurde 1973 im österreichischen Bundesland Salzburg geboren. Die Eltern lebten es ihm vor und so wurde auch er Koch und Gastronom. Nach Station im Salzburger Land bei den Obauers, die kenne ich übrigens aus Kitchen Impossible.
Ja.
Ja, das ein oder zweimal. Hast du ihn da hingeschickt?
Du, ich wollte den Tim da hinschicken, ja. Aber das habe ich nicht durchbekommen. Also man hat ja verschiedene Destinationen angegeben.
Ja.
Aber irgendwann, da kam sie doch nicht rum, die Oberhaus mit aufzunehmen. Es war Weihnachtsedition.
Stimmt.
Ich hab sie gefeiert. Der Kali hat da Salzburger Nockerl gemacht.
Und richtig.
Und so eine Wallerterrine, so eine Wallersülze vom Rudi. Und
Waller ist
Fisch.
Aber welcher heißt ja auf Deutsch auch Waller? Ist das nicht irgendwie so ein Karpfen oder was?
Ich glaube sogar Wels.
Doch, Wels könnte sein.
Wels, weil ich traue mir es jetzt nicht mal zu sagen, aber bei uns Waller aus dem Mondsee.
Ja, doch, das kann
Wels sein. Englisch Catfish.
Ja, auch. Ja.
Also ist er einer, der unten den ganzen Dreck eigentlich frisst.
Mhm, und super lang gefiltert
deswegen,
werden muss.
Ne? Deswegen ist er auch ein Stück weit verschrien. Aber bei uns im Salzburger Land, wo überall jedes Tal eine Quelle nach der anderen entspringt und da die geilsten Flüsse und Berggewässer sind und Berg sind, jetzt hat er da so ein klares Wasser. Der kann so moseln, sagt man, und das hat der gar nicht. Ne? Und ich habe da schon tolle Gerichte mit Waller gemacht.
Glaube ich, aber genau das ist die Sache. Man kriegt es kaum noch. Ich kenne es nur von den 25 Teichen oben aus Berlin. Ich glaube, der Keltert, Keltern ist, glaube ich, das Wort dafür. Der Keltert, die sehr, sehr lange, sprich ohne Nahrung in kaltem Wasser, damit die sich reinigen. Ja. Ne? Und das schmeckt fantastisch. ohne jetzt weiter abzudriften, denn das passiert mir ganz gerne mal. Später dann bei Hans Haas im Tantris in München. Leider nicht mehr möglich, das zu besuchen. Heute, ich hab's verpasst, gerade so, leider. Später dann sogar ins fernere Ausland, L.A., Paris, New York. Es verschlug ihn jedoch wieder zurück nach Deutschland, genauer gesagt hier nach Frankfurt, wo wir heute sitzen. Und wo er mit dem Altvater auf Techno, also wirklich dem Altvater auf Techno, seinen eigenen Club mit zugehörigen Restaurants, eins davon sogar besternt betrieb. Das ist ein Thema, da müssen wir später unbedingt noch drauf eingehen. Da habe ich wirklich sehr, sehr viele Fragen an dich. Denn das Silk, mir wurde nur davon erzählt. Und natürlich auch vom Cocoon Club. Aber ich glaube, da können wir später ein kleines Thema dazu machen. Und das ist heute eine Herzensangelegenheit für mich.
Ach, schön.
Und Silk ab 2010 sogar besternt. Und ich vermute mal, seit 2010 war das, denn es ist jetzt 13 Jahre alt, das nach dir benannte Restaurant Lohninger. Und ich kannte dich bisher nur vom Hören und Sagen und aus diversen Folgen, Kitchen Impossible. Aber wenn man selbst in Frankfurt die Ausbildung macht, dann fällt dein Name nicht nur einmal. Und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, hier essen zu gehen, aber ich war heute hier essen und ich muss sagen, es war herrlich. Es war wirklich herrlich und ich wusste nicht, was ich bestellen soll. Weil jeder einzelne Aufschnitt auf deiner Karte spricht mir aus der Seele und hätte ich gerne genossen. Aber ich kann nicht alles essen, aber das Wiener Schnitzel war eine Macht.
Ach, danke.
Was ist das Geheimnis hinter deinem Wiener Schnitzel?
Ja, das Wiener Schnitzel, gell? Da bin ich ein bisschen in die Wiege gelegt worden, muss ich mal sagen, gell? Mein Papa ist ja ein genialer Koch. Und als ich 9 Jahre alt war, haben sie meine Eltern selbstständig in Leogang gemacht. Und da bin ich ganz schnell zum ersten Schnitzelpanierer forciert. früher noch bin ich mit dem Opa, der ist ein Bäcker, da war noch der richtige Sauerteigbrot unterwegs. Das war noch kurz davor, bevor die Industrialisierung gestartet hat. Mein Opa hat das noch alles jeden Tag gefüttert, den Sauerteig und Kaisersemmeln. Also zum einen, was ich gerade anspreche, sind die Bröseln essentiell. Ne? Und zum anderen natürlich.
Da die erste Frage, weil ich glaube, wenn du meinen Content verfolgst, dann geht es immer nur um Soul Food, Comfort Food. Also es muss wirklich das sein, wenn du denkst, was ist meine Henkersmahlzeit, das will ich haben. Wiener Schnitzel, eine davon. Kann man auf jeden Fall, glaube ich, bei vielen Leuten raushören, würden sie nehmen. Meins, super souffliert. Ich arbeite mit einigen Tricks, ob jetzt ein bisschen Wasser drauf oder nicht zu fest andrücken, ist eigentlich ganz verklöppeln. Aber meins wird nie so orange, wie deins heute war. Meins ist immer blass, gelb ins Bräunliche rein. Was ist mein Fehler?
Ich glaube, das ist das Licht.
Das kann wirklich sein.
Ja, yeah, das ist, ich habe so ein sexy Licht mir jetzt geholt, damit die Haut und die Frauen hier schöner ausschauen. Oder wir Jungs. Ne?
Wenn ihr jetzt einschaltet, wir sind nämlich auf YouTube, ihr wisst es ja ganz genau, das ist auch ein Videopodcast. Natürlich ist es immer noch was für die Ohren, aber ihr könnt auch einschalten auf YouTube und dann seht ihr, dass unsere Hände ein bisschen orange gefärbt sind. Das kann es wirklich sein.
Ja, ich denke schon, dass das Licht auch ist, vielleicht auch was draußen es ein bisschen hergibt. Nein, bei mir gibt's kein Geheimnis. Ich bin eigentlich sehr japanisch gnadenlos. Es muss einfach perfekt sein. Das beginnt beim Fleisch. Das liegt an der Reifung des Fleisches. Das soll ja nicht trocken gereift, tot gereift werden, weil du brauchst ja die Feuchtigkeit, damit es auch soufflieren kann. Ne? Im Idealfall so 2 Wochen nach der Schlachtung, sage ich mal salopp.
Nimmst du Keule oder nimmst du Oberschale oder nimmst du Rücken?
Ich habe die ersten 10 Jahre die kleine Nuss von der Keule genommen. Ja. Und dann hat mir der Papa verlassen, habe ich gesagt, meine Jungs sind zu blöd, um das Ding zu klopfen und zu schneiden. Jetzt steige ich zum Rücken um.
Ja. Und glaubst du das überhaupt?
Ja. Ich
aber bin, nicht so dünn, ne?
Ja, das ist ein Jein. Zu dünn darf es nicht sein. Zu dünn ist es ein Bröselfetzen.
Das war nämlich von der Dicke her, habe ich es sowieso noch nicht bekommen. Das war genial. Das war eine richtig schöne, Haptik.
Es muss saftig und zart sein. Es darf auch nicht groß sein. Ja. Das ist nicht ein Wiener Schnitzel. Ne? Also du musst sehr viel Gefühl und Temperatur haben. Gell? Ja, und das wird dann eben meliert mit frischen Volleiern. Ich tue da kein Sprudel oder kein Wasser irgendwo dazu. Vollei und dann ganz sachte in die Brösel. Und sehr frisch panieren, das ist auch wichtig. Und dann geht's so bei 130, 140 Grad in eine Schnitzelpfanne rein.
Mit Butterschmalz oder mit einer Mischung?
Ja, ich mache eine Mischung. Ich starte mit reinem Sonnenblumenöl. Ja. Und es muss gerade so viel Öl, dass es immer wieder so leicht überschwappt, wenn du es in Motion, in Bewegung bringst. Und dann bringe ich es so auf 160, 175 Grad. Und wenn dann die goldbraune Farbe da ist, dann gehe ich mit guter Butter rein, mit frischer guter Butter, im Sinne guter Butter schon nicht zu wenig verwenden. Und wende das Schnitzel, bring die Butter zu einer Nussbutter und souffliere dieses Schnitzel fertig. Achte eigentlich nur darauf, dass auch die Rückseite eine feine Farbe bekommt und dann ist es nach 1,5-2 Minuten fertig.
Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt die Frage von uns bekommen habt, aber wir fragen unsere Gäste immer nach einem Rezept, was wir gerne mitgebracht bekommen. Das hat sich hiermit erledigt. Das war die
Spezialität des Hauses.
Wiener Schnitzel. Verfolgt mich.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Trinkst du da gerade deinen Tee aus einem Krug? Aus einem Messbecher?
Japanischer Sencha. Ja, ja, grüner Tee. Ich trinke den immer aus dem Krug raus. Da batze ich nicht so rum. Da schmeckt er mir auch besser.
Trinkst du noch Kaffee?
Ich trinke auch noch Kaffee.
Aber du bist nicht umgestiegen jetzt auf grünen Tee?
Nein, ich mache beides. Also wenn ich richtig gut beisammen sein will wie mit dir, dann gehe ich auf japanischen Tee.
Das ist interessant, weil ich habe das immer öfter. Fitter. Zum Beispiel hatte ich jetzt mit Holger Stromberg, das war der Koch der Nationalmannschaft, ich glaube, der war auch in Frankfurt wahrscheinlich, der hat sehr über das Thema Kaffee gesprochen, über das Thema Tee. Und Bas Kast, der den Ernährungskompass geschrieben hat, der geht auch sehr auf das Thema ein grüner Tee anstatt Kaffee, weil viele Kaffeesorten oftmals nicht so geil hergestellt werden, wie wir es denken. Und Bio ist dann wieder, musst du echt lange suchen, bis du was Gescheites gefunden hast, was gut schmeckt. Und grüner Tee einfach für den Organismus sehr gut sein soll.
Für den Blutdruck ist es super. Aber mir geht es allein schon, dass wenn ich fokussiert sein will und richtig da sein will. Aber ich muss auch dann aufhören, so ab 15 Uhr brauche ich den nicht mehr trinken, dann liege ich um 1-2 Uhr morgens im Bett.
Kannst du fliegen nach 3 Tassen, ne?
Und dann will ich doch nur in den Techno-Club.
Wir kommen dazu. Ich sehe schon.
Da ist viel passiert.
Wie geht ein Tag bei dir los, Mario?
Ja, gut.
Wenn du jetzt nicht bis nachts um 1 wach liegst.
Ja, gut. Ich bin ja mindestens bis 1 immer wach. Es ist ja ein sehr langer Tag, was ein glaube ich, erfolgreicher Koch mit sich bringt. Gell? Also ich bin heute ja disziplinierter denn je. Mir hilft da natürlich auch ein bisschen den Spitzensport, was ich betrieben habe als Kind. War ja Skirennfahrer. Und da hat es mir mit 13, ich war in einer Skischule, ich war einer der Schnellsten, ich war im Landeskader, das ist das Höchste, was du eigentlich schon erreichen kannst. Wenn du älter bist, kommst du in den B- oder A-Kader rein. Bist du gesponsert und du bin halt immer meiner Leidenschaft nachgegangen. Und parallel zum Skirennfahren habe ich ja mit 19 das Restaurant eröffnet und habe da auch nach der Schule immer gekocht mit dem Papa, mitgemacht mit meinen Eltern und mit meiner Schwester. Du was war die Frage
nochmal? Das war im Breisgau, wo ihr das...
Nein, das ist Pinzgau.
Pinzgau.
Ganz Salzburger.
Pinzgau. Ja. Da habt ihr zusammen das Restaurant eröffnet mit den Eltern damals?
Genau. Das war 1983 im Sommer und hatte ein eigenes Geschäft. Ich habe Eiscreme verkauft und so Candies und so ein Glumpert an die Schwimmbadgäste. Und da war so ein Freizeitzentrum dabei. Na? Da hat man so zweigleisig gefahren und die Eltern haben natürlich das Restaurant betrieben und geschmissen und haben sie ganz schnell zur Nummer 1 in Leogang etabliert. Und ja, da spricht man heute noch drüber. Und die habe ich ja irgendwann dann auf die Welle mitgenommen, eingefangen. Den Pakt hatte ich ja in New York City geschnürt, eigentlich in den Staaten.
Den Pakt, oder? Nach Frankfurt zu kommen?
Ja, das ging von New York City aus, aber der Ursprungsplan war eigentlich in Amerika zu bleiben. Ne? Also ich hatte ja schon Investoren und das Timing, was im Geschäftsleben das A und O ist, das sollte nicht kommen oder sein. Und dann ist mir der Cocoon in die Quere, der Sven in die Quere, an meinem 30. Geburtstag in der Hangar 7 Eröffnung, was der Witzigmann mit Drettel damals gestartet hat. Ich glaube, der Koschiner war der erste Koch, wenn ich mir jetzt nicht durch, oder war es der Martin Dalsers oder Niederkofler. Also das waren so die ersten Gastköche. Und ich war am Tag X dabei. Und am Tag X bin ich schwanger geworden. Na?
Mit der Idee, den Laden zu eröffnen, gemeinsam mit Sven?
Ja gut, das war natürlich schon alles die Philosophie oder der Cocoon-Club mit einer Gastro, das hat doch der Sven ohne mich schon in die Welt gerufen. Aber durch diese Fusionierung, dass ich quasi das vierte Musketier war, hat man mir dann das Silk als meine eigene Bühne im Sinne, wo ja meine Kochkunst 100% leben durfte. Die habe ich natürlich auch im Maiko umgesetzt, also ein Clubrestaurant, aber da muss es auch lässig bleiben. Und da haben wir von Mikroburgers auch Wiener Schnitzel zu Steak Free und Sushi. Und da haben wir eine Weltküche quasi gemacht. Ne? Die ist damals geboren, ich bin zurück nach New York City. Und ich konnte es nicht mehr abtreiben. Ne? Und so einfach gesagt, so bin ich nach Frankfurt gekommen.
Also von Manhattan nach Manhattan.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch war oder nicht, aber am Ende sitzt du immer noch hier nach sehr, sehr vielen Jahren und hast dann sogar, ich meine, die Frage ging damit los, wie geht dein Tag morgens los? Aber jetzt sind wir hier und ist die Frage, ja. Du hast alle geschafft, hierher zu holen.
Also, ja, ich bin ein Riesenträumer.
Auch deine Familie ist jetzt hier, weil ich
genau
das richtig
so ist es.
Erfahren
genau,
habe.
Genau so ja. ist es. Ja gut, da haben wir ein Riesending in die Welt geschaffen. Und früher war ich ein bisschen wilder unterwegs, klar, da war ich jünger, da habe ich ein bisschen weniger Schlaf gebraucht. Jetzt gehen wir zurück zu, wie geht der Tag an? Aktuell zu früh um 6.30 Uhr, 7 Uhr. Normal geht er um 8 Uhr los und endet irgendwann um 1 Uhr morgens bis 2. So, und es ist so, dass ich mich mit einem geilen Tee den Magen starte. Und
morgens schon Tee?
Morgens, ja.
Grüner Tee?
Da mache ich keinen Grün. Da mache ich ganz simpel so Anis, Fenchel, was so. Schonendes.
Ah ja.
Das wäre mal zu heftig für meinen Magen schon. Und dann gönne ich mir einen Apfel. Dann mache ich meinen Sport, mache mein Business am Klo,
Was machst du für Sport?
Ja, also ich tue Radeln, ich habe so einen Home-Trainer, tue ein bisschen Stretchen, ein paar Übungen nehme ich dazu. Und,
also für dich so deine Routine morgens?
Das gibt mir, da tue ich ein, zwei Mal schwitzen, meditiere, gehe schon den Tag durch, was kommt auf mich zu, mit wem muss ich telefonieren, was muss ich aus dem Weg räumen.
Kannst du das strikt durchhalten?
Das ziehe ich durch. Das geht nicht anders. Und da bin ich auch Businessman zu dem Moment. Da mache ich E-Mails, da kommuniziere ich mit meiner Frau, da kommuniziere ich mit der Mutter, die ja nur immer Prokuristin ist.
Ich finde es gut, dass das schon Business ist, mit der Frau zu sprechen.
Ja, gut, es gehört dazu. Gell?
Regierung.
Und dann bin ich um 10 hier. Ja. Und den Moment gehe ich noch rein, dann kontrolliere ich noch den Geruch und den Heizkörper und ein bisschen so blöde Sachen noch. Und wenn ich in die Küche gehe, bin ich Koch. Dann mache ich einen Switch und dann will ich auch nicht mehr gestört werden. Mhm. Deswegen bin ich dann sehr hart mit Kommunikation und dies und das. Weiß nicht, anders geht. Ja, und
meinst du jetzt mit deinem Team oder meinst du mit allen, die sonst was von dir wollen?
Ja, mit allem. Auch mit meinem eigenen Anspruch. Ne? Mhm. Weil den Fehler darf man, glaube ich, nicht machen als Koch, dass du nur Business machst. Ne? Mhm. Und ich bin auch der Meinung, du sollst nicht nur kochen. Ne? Weil dann haben wir ja den Salat beisammen, wie viele subventionierte Restaurants in Deutschland in der Elite geführt sind und sie dann wundern und dies und jenes. Ne? Also das ist schon ein Kreislauf, der mir persönlich sehr wichtig ist. Ich auch getrimmt wurde, weil in Amerika, wenn du nicht zahlen kannst oder Geld verdienen kannst als Marke, ist der Laden dich.
Muss man kurz erklären, also viele gehobene Restaurants, die werden subventioniert. Beispielsweise, was mir jetzt direkt einfällt, war damals das La Vie von Bühner, was glaube ich von ThyssenKrupp, irgendwas in die Richtung finanziert wurde und zack, von gefühlt einen Tag auf den nächsten war es halt vorbei mit dem Sponsoring und dann musste der Laden halt schließen, nach sehr, sehr vielen Jahren. Sehr renommierter Laden von einem sehr, sehr renommierten Koch. Und da ist oftmals dieser Spagat, macht man das, was man möchte, auf eigene Tasche oder lässt man sich halt sponsern mit einem großen Partner? Nur, dass das halt jeder nachvollziehen kann. Wie hat das funktioniert, dass ihr, wie habt ihr euch kennengelernt? Um zum Thema zurückzukommen vom Cocoon Club.
Der Sven?
Sven und du. Weil ihr habt ja, du warst in New York Und Sven ist doch Frankfurter.
Ja, ich hab den Sven ein paar Mal kennengelernt. Das hat aber er nie so wahrgenommen. Ich habe den Sven Flughafen Riem-München kennengelernt. Ritual of Life Tour. Damals war ja die Accident in Paradise. Es war ganz der Anfang. Ja. Und wir im Tandris, ich habe Hans Haas einmal mitgenommen, wir sind da eingeritten, ein paar tausend Leute, das war schon ziemlich geil. Ja? Ja. Und der kam da einmal im Monat, glaube ich. Ja? Und immer Samstag, wir hatten Sonntag, Montag frei, das ging gut. Und dann ist der...
Er kam im Tandris essen, Sven?
Damals habe ich es nicht wahrgenommen, aber er war in der Stadt, das weiß ich nicht mehr. Und dann... Das ganz Witzige ist, ich bin New York City geflogen, also habe gestartet, glaube ich weiß das Datum, 20. April 1900, das Jahr muss ich aufpassen, 95. Und jetzt müsst ihr in den Kalender reinschauen, war es ein Freitag, war es ein Samstag, hatte natürlich die Hosen voll. Bin mit $500 los, einem Paraglider-Rucksack, schlechtes Englisch, ich war immer schlecht in Englisch. Und als schwarzer Taxifahrer habe ich mich gleich an den Tisch gezogen, bin natürlich in die Limousine eingestiegen und habe statt so 55, $150 bezahlt. Es waren nur noch 350 Kröten über. Und ja, und dann war da eine Unterkunft, da eine Gemeinschaft. Und ja, ich bin 4 Tage später im Limelight, in Disco 2000 eingelaufen. Und die Jungs haben mich mitgenommen, da waren tolle Italiener, Südtiroler, Tiroler. War eine geile Truppe auch, die einem klein in die Arme genommen haben und ein bisschen die Stadt.
Aber wie hast du die Leute getroffen? War das?
Ja, das waren Arbeitskollegen. Das waren Köche. Mhm. Ja, das waren Köche, die haben sich gefreut, da kommt ein Neuer, der hilft uns, der ist Teil des Teams.
Und zufällig auch Deutschsprachige.
Ja, gut, da waren 2 Deutschsprachige drinnen, das ist so, der Südtiroler und der Tiroler. Die anderen, mit der hat man mit Händen und Füßen Italienisch und Englisch gesprochen. Ja. Gewisse Italiener haben es Englisch auch nach einem Jahr nicht drauf gehabt. Ja. Das ist, aber so ist das Leben. Ja, und dann bin ich da im Limelight mit dem Rudi. Und ich denke mal, Beauty and the Beast läuft hier und im Limelight, das ist ja am Altar oben, war der DJ-Pult. Aber das hast du gar nicht so wahrgenommen, weil ich habe im Limelight auf 1000 andere Sachen geachtet. Ne? Mädels, schräge Leute, Mode, verschiedene Räume, da waren ja 7, 8 Floors. Du wolltest die Kirche inhalieren. Mhm. Und dann um 4 Uhr war aber da Schluss. Ne? Wenn es weitergehen sollte, dann ab 4 gab es keine Alkohol mehr, damals Rudolf Giuliani Meyer. Und du hättest da noch in der Afterhour gehen können, aber wir sind dann raus und rechts rein in den Deli und kaufen uns ein Gatorade. Ich war damals ein Gatorade-Trinker und steht der Sven neben mir. Ich schaue so, scheiße. Und wir gleich raus, ich habe das auch noch zu Hause, ne? Und dann macht er so ein Smiley und Unterschrift. Und mehr damals hast du ja keine Selfies gemacht.
Gab's aber kanntet ihr euch da schon zu dem Zeitpunkt?
Ja, also ich habe in München nochmal, bevor ich in New York gegangen bin, dann bin ich in New York, 2, 3 Wochen später, dann sehe ich ihn da wieder. Und dann bin ich irgendwann von New York nach Palo Alto, Los Angeles, und dann bin ich Vorstellungsgespräch für die Daniel Bret Tour. Genau an diesen 3 Abenden legt der Sven Fehd im Twilo auf, bin ich natürlich auch wieder reingegangen. Und 6 Monate später war ich im Danube oder ein Jahr später und dann war ich wieder im Twilo und dann habe ich natürlich meine Executive-Chef-Karte und hinten einen Text versehen und drücken Sven in die Hand, in die VIP und so, hey Sven, komm doch mal essen und dies und jenes. Dann sitzt er Monate später im Tandris, war so September, und dann sagt die Paula Bosch, die Sommeliere, also wenn du im nächsten Monat wieder in New York bist, dann musst du zu Mario ins Danube essen gehen. Und dann hat es eigentlich Klick gemacht bei ihm. Weil ich meine, der Sven schon eh und je, oder geht es nicht um einen Sven, wenn so ein Musiker erfolgreich und so viele Fans hat, da werden doch immer einem Angebote gegeben oder Türen geöffnet oder da probiert einer auch vielleicht miteinander zu fusionieren oder dies oder jenes. Ich hatte immer nur positive Intention dahinter und dann kam der Anruf und dann war ein Siemerdisch da. Und dann kommt der Richie Horton mit und der Mike Binder, der Twilo-Betreiber. Und ja, da waren halt so, die Mädels waren dabei. Und der Sven kommt halt so rein, Jeansjacke, ich habe sogar das Foto noch immer. Und so eine silberne, unter die Knie, lange, weite Hose, dann diesen Adidas-Turnschuh. Und
welches Jahr war das zur Orientierung?
Das, wann haben wir es, Daniel, eröffnet? Es muss 2000 gewesen sein, 99, 2000 muss es gewesen sein.
Dann machen die silbernen Hosen auch wieder Sinn.
Da hat Sinn gemacht, gell? Und dann sitzt die Königin von Thailand und der König neben ihm. Und er ja dieser...
Zufällig oder war es abgekommen?
Zufällig. Ja gut, die war oft bei uns. Ah. Gell? Die hat uns auch mal eingeladen, da hat man mal tolle Events gemacht. Und er ist ja so ein Thai-Fan. Ja, das haben wir halt. Der Punkt war der, mein Ziel ist es immer gewesen, bei mir im Restaurant geht's los und es endet irgendwo im Frühschoppen nach einer guten, gefeierten Partynacht. Und am nächsten Tag sind wir dann gemeinsam im Balthasar mit Dom Pérignon gesessen und haben uns kennengelernt. Und das war so der Startschuss für uns. Und dann kam der Sven alle zwei, drei Monate, jetzt mal, wenn er in New York war, war bei mir zu Gast. Und ich habe die ganze Bagage, die ganzen Kellner, Köche, dann sind wir da zu 20 eingelaufen. Ne? Und es ist so weitergegangen. Und ich habe halt im Schilde geführt, mein Traum war immer, einen Laden zu machen, einen eigenen. Und mir war einiges zu brav und zu öde. Immer wir hatten einen CD-Wechsler im Laden. Ne? Da könnt ihr dir sagen, jeden Tag um 17.45 Uhr hat der CD-Wechsler dieser Track abgespielt. Ne? Das hat jetzt der Kunde nicht so mitgekriegt. Und, ne? Wir hatten ja schon eine Lounge, die sexy war. Bill Murray, der war ja das Who is Who bei uns. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, so muss es eigentlich losgehen. Ich brauche einen DJ, ich brauche einen Sound. Und mein Plan war ja, das in San Francisco zu machen. Ich wollte ja zurück nach Kalifornien. Das war ja für mich der Platz auf
Erden. Du warst zuerst in L.A. und dann warst du...
Ja, in New York gestartet mit keinem Englisch. Von da bin ich zum Wolfgang Buck, Los Angeles. Dann bin ich nach Paris, zum Guy nochmal. Ich wollte nochmal zurück nach Europa. Ich wollte nochmal einen Feinschliff haben. Und dann bin ich wieder retour, Los Angeles, Palo Alto. Und dann ging es nach New York ins Danube. Also da habe ich immer weitergebildet und wollte, habe halt auf meine Chance gewartet. Ne? Und war davon überzeugt, oder ich, sagen wir es mal so, ne? Ich fliege nach New York rein für 3 Tage aus Palo Alto. An einem Abend hole ich ein Timeout. Einem Abend legt Sven Feder auf. Am nächsten Tag sitze ich in der Boulet Bakery, wo in der Verkaufsstelle unterm Tag Brot verkauft wurde und ein riesen Ofen wie dieser Raum, Chamotte, und da wo das geilste Brot der Stadt von Monsieur Mahou aus Frankreich aufgebaut, produziert wurde, und der Brotduft da, und ich sitze da, und dann schaue ich raus, die Schneeflocken kommen runter, und ich sage, Scheiße, das ist ja kitschig gerade, gestern Sven Feht, heute Schneeflocken, die Skyline sind eigentlich die Berge, die ich aus Salzburg vermisse, ich muss das Ding machen, und dann noch für mich maßgeschneidert, nicht zu groß, nur Qualität, sehr europäisch, aber trotzdem der Spagat.
Aber welches Ding meinst du? Gab es da schon das Angebot zum Cocoon?
Also das nein. Das war mein wichtigster Meilenstein, das Danube. Ah. Im Danube sind wir weltbekannt geworden. Oder da habe ich mir meinen Namen erkocht. Ne? Und im Danube sind gefühlt jeden Abend 3 Investoren gestanden. Ich brauche mal, ich will mal dahin, dies, jenes. Ich habe mich da nie leiten lassen. Da bin ich zu europäisch. Ne? Und dann kam natürlich, sind viele Sachen passiert im Danube, September 11 und. Und irgendwann habe ich gewusst, so jetzt muss ich die Kurven kratzen. Das war nach so 4, 4,5 Jahren. Und hat man schon Locations angeschaut, aber es war ein schwieriger Zeitpunkt, weil September 11 hat die Stadt schon eingeschlafen. Mhm. Ich glaube, dass New York City erst wieder so ab so 2006, 7, 8 wieder kreativer Movement, Bewegung reinkam.
Also zu Zeiten von dem Anschlag warst du noch in New York aktiv, ja, am Kochen.
Genau.
Ich habe nur irgendwo Zeitungsartikel gefunden, in denen gesprochen wird, dass du für die Mannschaft gekocht hast, mit deinem ganzen Team hast du den
30.000 Essen am Tag.
30.000.
Zwischen 23.000 und 30.000. Ja, es war verrückt, es ist ein Monster gewesen. Aber das kann man nicht planen, das kann man auch nicht kreieren. Das entsteht, glaube ich, durch Momentum. Genau,
ja,
genau. Und ja, das haben wir auch gemacht. Und das hat die Firma nicht in den Bankrott geführt. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ja, wir haben zurückgeschlagen. Na, wir haben zurückgeschlagen. Ich habe viele Enttäuschungen mitgenommen. Ich war für einen James Beard nominiert, war letztendlich doch nicht der Küchenchef auf dem Zettel. Da habe ich schon gemerkt, wie man einem das Herz zerreißen kann. Und eigentlich habe ich damals für mich schon gesagt, ich kratze die Kurven. Ne?
Wo wolltest du hin? Nach Hause?
Nach San Francisco. Nach San Francisco und stehe im Danube und sagen, Sven, und du musst mir den Sound machen. Und dann bin ich ein halbes Jahr später Frau getrennt. Da war ich seelisch natürlich auch orientierungslos für viele Sachen bereit. Der Tag X, dein 30. Geburtstag, Hangar 7 Eröffnung, 22. August. Auch irgendwie Eurofighters, Icarus, griechische Oper mit Kampfjets. Und am Klo steht der Sven.
Also ihr seid zu diesem Zeitpunkt Hangar 7, für die, die es nicht wissen, Restaurant in Salzburg, lange bekocht von, also unter Witzigmann.
Witzigmann
und Trettl hat dort dann, genau.
Martin Klein heute, na, der macht ja das genial weiter und da ist er jetzt Monat Koch und da ist der Groschen gefallen. Und da wurde ich schwanger und zwei Monate später habe ich schon die Kernbohrung für die Cocoon Kitchen getätigt, im Jetlag designed. Ein gutes Team um mich, Martinson, Pferd Menges, also ein tolles Team. Und dann habe ich abgeschlossen, Stanube. Das war ein harter Schritt. Feel the Killer, all night long, Vegas geflogen und habe eine Welttournee gestartet. Bin dann allein mit dem Buch. Tokio, Osaka, Kyoto, Thailand.
Was hast du da gemacht?
Ja, da habe ich das Cocoon Club Menü geschrieben. Wenn ich
du bist
mich,
zum Schreiben, bist
ja,
du reisen
ja,
gegangen?
Da habe ich meine Menükarten designt und was ich machen will, wie ich mich wohlfühle, was mir Spaß macht. Ich war auf so einen Punkt gekommen im Danube. Auch durch Bulli war ich eingeengt, klar. Weil Vorgaben auch verfolgt. David Bulli, der Betreiber, Besitzer des Danubes, der mich quasi eingestellt hat als Küchenchef, Executive Chef, über das Danube mit ihm kreiert. Na? Der sehr Jacques Cassier Design und der Bulli hatte eine Vorstellung von österreichischer Küche. Ich hatte natürlich meine und da haben wir uns fusioniert und ich sage es jetzt einmal subjektiv, das war 85% mein Restaurant und da musste die eine und andere Rocher mit Bocuse mit Kartoffelschuppen hier und da mal servieren, was ja super geil ist und lecker. Bulli ist ein grandioser Koch, Niederkofler. Hat mir über die Finger schauen müssen, der gerade wieder einen dritten Stern gekriegt hat im Atelier Mosmer. Großer Freund vom Norbert mit Bulli und da war schon der Pierre Hermé Patisserie. Das war das Who is Who. Ne? Also man muss sich ja mal vorstellen, wir haben den Laden aufgesperrt und in zwei Monaten waren wir in 100 Magazinen weltweit. Ne? Ob es jetzt Brasilien, Japan sowieso, China, Dänemark, Deutschen, waren viele dabei und Österreich natürlich. Also es war ein Erfolg.
Wie lange warst du dann auf Reisen für deine Schreibarbeit?
Ja, ich bin da schon so einige Monate unterwegs gewesen. Schon einmal so 2 Monate. Ich bin dann im Februar, da waren wir 1,5, 2 Monate hier, bin im Februar hier angekommen. Ich dachte, Scheiße, was mache ich denn hier? Da ist ja nichts los.
Scheißwetter.
Also im November komme ich wieder am Sonntag abgeholt und dann sind wir da eh die Schweizer, der Jaguar E-Schweizer rüber, die neue Mainzer, wo der Schlängel geht. Und ich sage, gibt es hier Menschen in Frankfurt? Oder schlafen die alle noch um 10:30? Ne? Ja. Na, das ist, war natürlich eine Änderung. Ich bin hier angekommen, bin auch in Sachsenhausen angekommen, habe da eine Wohnung gemanagt. Ich glaube, damals sogar noch im November, hatte einen tollen Makler. Und nach einer Woche bin ich zurück nach New York geflogen. Dann bin ich bei meinem Partner geschaut und gesagt, du, eigentlich weiß ich nicht, was ich hier mache. Der hatte schon wieder Angst, der Hund haut uns jetzt ab. Ne? Und bin zurück nach New York und war bei einem der besten Sushi-Meister hinter der Sushi-Decke und habe da 2 Wochen Sushi gemacht.
Du bist auf einmal für 2 Wochen ein Praktikum zum Sushi-Meister gegangen.
Genau.
Und da durftest du mitarbeiten, da hatte ich nicht nur irgendwie Reis kochen lassen für 2 Wochen?
Ja, da hatte ich Beziehungen.
Okay.
Also eigentlich wollte ich in Kyoto, aber in Kyoto haben sie mich nicht reingelassen. Ne? Da haben sie mich nicht reingelassen. Da war ja beim Lieblingskoch der Geishas. Ich weiß den Namen nicht, ich habe Fotos, der ist mit so Stöckerschuhe, steht in der Küche, weil er so klein ist. Aha. Und das war auch, da habe ich meine ersten Fugu-Eier gegessen, Babyschildkröten. Ach du, da hat's uns...
Wie isst man die Babyschildkröten? Roh? Mit einem Haps oder...
Die Babyschildkröte, die war gekocht wie eine Ochsenschwanzsuppe, also eine richtig feine Konsomme, aber zart gegart, dass du die natürlich auch essen konntest. Und dann die Dotter, die also es war so, dass du der hat die Tasse mit dem Bunsenbrenner zum Glühen gebracht, hat Frühlingszwiebel reingegeben, hat ein paar die Dotter reingegeben und dann hast
Dotter von was? Schildkröten?
Von Schildkröten, ja. Sind kleiner wie Wachteleier dort.
Ach was?
Ja, sind ein bisschen kleiner, sehr süßlich auch. Und dann hast du die Suppe und dann den Dotter in die Suppe rein. Und das war natürlich eine gerne. Und er hat immer nur grenzt. Er hat immer nur gesagt, oh, es ist gut für den da unten. Gut.
So.
Und die Frau kriegt schöne Haut. Und grinst weiter, aber das liebe ich ja.
Kriegt man das heute noch? Ist das noch
im laufenden Bereich? Ich bin lang nicht mehr in Japan gewesen. Ja? Also wir waren natürlich damals schon nur bei den Besten, muss man dazu sagen. Die haben auch alle irgendwie 3 Sterne, als der Michelin kam, bekommen. Wir haben Tofu, Juba, wir haben natürlich da viele Sachen angeschaut. Ich war in der Tsuji-Kochschule. Ich habe in der Tsuji-Kochschule 30 Gerichte gekocht. Das ist
ein Culinary Arts Institut mäßig, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich die beste Kochschule der Welt. Ne? Und die haben schon ganz früh, also die belehren Französisch, ja. Italienisch, Chinesisch, Japanisch. Und da haben die schon Kurse so für österreichische Patisserie, Torten oder deutsche Charcuterie oder was weiß ich was. Das kennen jetzt deren ihren Lehrplan nicht 100 pro. Und haben dann 2 Schlösser in Frankreich, zumindest damals. Und deswegen waren die ganzen Japaner in den ganzen 3 Sternen und haben kooperiert mit den damals 18 oder 20 3-Sterne-Restaurants oder 25.
Wie ging es weiter? Du bist dann einfach wieder abgehauen nach New York, weil ich habe mir gestern noch eine Doku angeguckt auf Sat.1 von 2000.
Planetopia.
3, ja, ich glaube schon. Ich glaube auch.
Das ging ein bisschen später los, ja.
Und man sieht Sven noch mit vollem Haar. Naja, mehr oder weniger vollem Haar. Und dich mitten in der Baustelle stehen. Und der Umbau, das war ja ein Riesenprojekt. Den gab es ja damals noch nicht. Es wurde neu gebaut, alles komplett neu. Die Bilder vom Sieg, man sieht. Es sind alles Liegeflächen gewesen am Ende, mit Swarovski-Steinchen bestückt, alles in rosa gehalten. Das Mikro da, das war, glaube ich, ein bisschen mehr Bistro-Style oder mehr Brasserie-Style und natürlich ein Cocoon-Club, den man sich so ein bisschen vorstellen kann wie so ein Wespennest mit Waben in der Wand, also quasi ganz viele, deswegen auch Kokon mit Kokons in der Wand.
Ja.
Wie ging das? Wie hat das dann angefangen? Du warst ab und zu mal da auf Steppvisite und hast die Baustelle dann mit begutachtet, weil das, wenn da zwei Restaurants entstehen, von denen dann auch noch eins besternt wird, dann hast du doch da die ganze Zeit wahrscheinlich geguckt und gemacht und getan.
Ja, jein. Da waren natürlich starke Partner, Martinson, der Sven, immer scharf. Auch heute, also es ist
Martinsson, ist es ein Schwede?
Na, der Martinsson ist unser Geschäftsführer vom Cocoon Club gewesen. Der Martinsson hat mit dem Sven das Omen gemacht.
Ah ja.
So, die haben nochmal gesagt, du, wir machen nochmal einen geilen Club.
Jetzt muss man ganz kurz sagen, es war zu einer Zeit, in der Frankfurt eine Hochburg des Technos war, was viele ja gar nicht mehr wissen, weil Berlin immer für Techno steht, aber in Frankfurt hatte vieles seinen Ursprung. Es war damals noch Dorian Gray, das habe ich nur vom Hörensagen
bekommen. Waren beide aus dem Dorian Gray? Da haben sie kennengelernt.
Genau, und danach kam das Omen, das natürlich auch nicht mehr existiert. Das Einzige, was noch aus diesen Zeiten existiert, ist das Robert Johnson in Offenbach. Und später kam dann das Cocoon dazu.
Genau.
Nur um da kurz so einen Rundumschwung zu geben.
Ja, und es wurde sehr, also das weiß ich nicht mal, aber 3 Deluxe hat das Projekt architektonisch, designerisch umgesetzt und geleitet. Hat, glaube ich, der Sven wird sie da dafür eingesetzt haben oder ja, und das nahm dann Fahrt auf. Und ich sagte ja vorhin schon, ich war das 4. Musketier. Und auf den Schlag her kam ich dazu, ich habe ein eigenes Geschirrdesign. Also da habe ich natürlich dann schon Designerinnen aus Köln bekommen. Das waren frisch aus dem Studium raus. Richtig jung, talentiert, frisch. Und Menükarten habe ich, die Thriller-Vinyl war meine Weinkarte, die Maxi-Vinyl war das Menü und Silkfächer, da habe ich so meine Ideen reingebracht, habe es aber dann immer designerisch umsetzen lassen. Bretter, da waren wir sehr weit vorn, ne? 20.000 Fäden, eine Unterwasserwelt bespielt, ein Wasserbett, ein virtuelles mit Jellyfish. Und immer Musik, Gazefäden, umhüllt, umzingelt. Es war eine Vollendung.
War das jetzt nur in dem Restaurant? Weil ich stelle mir sowas im Club, in dem getanzt wird, sehr schwierig
nur im
vor.
Restaurant,
ja, weil wenn dann da irgendwo.
Wir hatten auch schalldichte Fenster. Ja. Die braucht man ja, weil wenn da ein Soundcheck war, dann war das, als wärst du im Schlachtfeld.
Mhm,
ja? Und das hat ja schon auch. Da war eine Bewegung da. Na, wir hatten ja,
war was dahinter, meinst du?
Ja, da war Dampf dahinter. Die Anlage war ja immer nur zu 25% hochgefahren, um diesen klaren Sound. Wir konnten uns in dieser Lautstärke, in diesen geilen Druck von diesem Sound, der da war, uns unterhalten. Na, weil die DBC-Zahlen, die sind ja dadurch nicht hoch gewesen, aber die Musik, wenn man Musik kreiert, hat der Easy immer gesagt. Na, die ist ja nicht nur gespielt, sondern wir haben sie ja auch kreiert im Raum. Und das war schon verrückt. Steve Dash hat die Anlage gemacht, ich glaube, die teuerste seiner Zeit und beste. Da sind viele, viele Gurus aufeinander gestoßen. Der Druck war natürlich kulinarisch groß, weil dann heißt der eine kommt aus New York und dann ist das andere, ist eine große Fläche zu bespielen und. Ich habe es manchmal sehr simpel einfach gesagt, ich habe die Eier in der Hose, um so ein Ding zu machen. Bin im Bett liegen 2 Monate lang und ja, und ich wollte nicht 50, ich wollte nicht jetzt hier sitzen und sagen, das geilste Ding habe ich nie gemacht im Leben. Na? Und so bin ich als Mensch und wenn ich woran glaube und das Herz ist dabei, dann mache ich's. Und so war es und deswegen war es für mich keine Hürde, nach Frankfurt zu gehen. und bin hier fantastisch aufgenommen worden.
Das war dein erster Kontakt mit der Stadt, ne?
Genau, genau. Ich bin nur einmal durchgefahren, einmal nach Düsseldorf.
Machen die meisten? Ja, ich glaube, die meisten, die sind kurz mal...
Ich liebe Frankfurt. Also
eigenartig, weil ich habe es kennengelernt, dass viele Menschen große Schwierigkeiten damit haben, diese Stadt lieben zu lernen, und die musst du lieben lernen. Dass die wenigsten sagen, oh Mensch, das ist eine geile Stadt, hier bleibe ich. Die wenigsten.
Ja, und ich weiß nicht, wie ich widersprechen will. Also eben, ich liebe es dafür, dass sie dich lassen, wie du bist, dass sie offen sind. Und mir war es sehr wichtig damals, ich habe auf ein Ding geachtet: Wie sind sie kulinarisch drauf? Okay, sie hatten nicht dieses Zugpferd an Restaurant, wo du sagst, da fährt jetzt ganz Deutschland oder die Welt kulinarisch hin. Darum ging es mir aber gar nicht. Aber es waren ihre 4-Sterne-Läden, glaube ich, damals. Dann war es sehr Multikulti. Du hattest hier viel Sushi, Vietnam, Thai, Chinesisch, Italienisch. Also
aufgrund des Flughafens natürlich schon immer
sehr vice versa einfach. Ne? Und es hat mir gefallen, weil ich bin ein Koch. Ich bringe ja vieles zusammen. Wenn ich jetzt hier aufs Lohninger schaue, bin ich in einem Renaissance-Gebäude aus einer Zeit, das möchte ich wieder spiegeln, in der Art, wie es ist, mit den Räumlichkeiten, mit dem Design dazu. Natürlich kannst du es da ein Stück weit modern oder zeitlos oder wie auch immer. Ich war ja mit Philipp Stark fast ein Restaurant zu machen in New York nach dem Danube damals.
Wer ist Philipp Stark?
Ne? Das ist ein großer Designer. Ja, großer Designer, also Machakas hier. In der Gastro, das Kitsch hätte ich fast übernommen damals, das war auch so ein Ding, und ich war da dran, so jetzt muss ich durchrücken. Ne? Na, also das war eine tolle Sache, ich bin da jetzt nicht jeden Tag reingegangen, einmal habe ich noch einen riesen Fass aufgemacht, aber da hatte ich keine Chance, ich wollte eigentlich immer einen eigenen Eingang haben fürs Restaurant, es war aber nicht Sinn der Sache, es war immer Sinn der Sache, du kommst in der Cocoon-Welt an, und da hast du die Welten drin. Ne? Ob es jetzt die lebende Wand war, ob es die Cherry Blossom Lounge war, das Silk, als die Vollendung war, und das Micro. Also so, da ist viel gemorpht worden, eine tolle Welt. Und
weißt du noch, wie viel Geld da drin ist? Weil das klingt alles sehr, sehr kostspielig.
War sehr teuer.
Weißt du noch, was da drin steckte an Geld?
Ja, ich glaube, wir haben mit 9 Millionen gestartet.
2003.
Genau.
Und jetzt, das ist das erste Mal, dass ich von einem Liegerestaurant gelesen habe. Und bis jetzt es gab so ein paar uralte, da war ja YouTube, gab es damals noch nicht, meine ich. Oder zumindest nicht so, dass man es hätte sehen können. Aber es gab schon Videoaufnahmen von Leuten, die da lagen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss im Liegen essen. Ich habe es auch schon gemacht, ein, zwei Mal. Es ist immer schief gegangen. Meistens ist man eingesäuft von oben bis unten. Was ist ein Liegerestaurant?
Ja gut, die Mutter war der Supper Club in Amsterdam. Ja, also das war das erfolgreiche Liegerestaurant-Konzept.
Aber ein Supper Club ist doch, wenn noch jemand irgendwo in der Wohnung einfach sagt, ich koche jetzt hier, und Einladung gehen raus.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber der Supper Club war schon ein Bettenrestaurant, die das anders gemacht haben.
Also das ist der Name des Ladens.
Genau. Also mir war wichtig, also bei uns war alles, also wir hatten echtes Leder, weißes Leder.
Weil es abwaschbar ist? Abwischbar?
Na, weil es einfach sinnlicher ist, weil es einfach feiner und geiler war, und das Leder ja dadurch sah nicht so, das kannst du mir jetzt gar nicht so genau fragen, aber mir war wichtig, dass es auch ein feines, weiches Leder ist. Im Sommer sind ja da doch auch Mädels mit Kleidern oder Röcken auch gewesen. Wir haben die Schuhe abgelegt, es gab Bambuschuhe, ist natürlich dadurch viel intimer. Du bist gleich angekommen mit ein paar Happen, dass du da gleich ankommst. Das Sound war abgestimmt. Und das ging alles so im Kopf ab. Ne? Ich hab probiert so eine Art, ein Ansatz war ein Flughafengeschirr. eines, also mir war sehr schnell bewusst, wenn du es richtig machen willst, dann brauchst du, ich meine, du wirst ja nicht nur Happen servieren. Natürlich kannst du nur scheiß Happen servieren.
Na, das wäre halt meine
aber,
Idee
aber mit Happen gehst du ja nicht auf Reisen kulinarisch. Na, in meinen Augen. Das ist mir nicht sinnlich genug. Da ist nicht, da kann gar nicht so viel Gefühl, weil bei mir gibt's ja zweischneidig. Ich mag auch Gerichte, wo du während des Schlürfens und Essens Gedanken bekommst oder ins Singen kommst, vom Essen her jetzt. Na, ich bin ja ein Koch, der traut sich ja noch was aufs Teller zu legen, was gut ist oder geht davon aus, dass es gut ist. Ich habe ja heute schon manchmal das Gefühl, alles soll nur noch Happen sein, als wie wenn es nicht schmecken würde, dann habe ich nur ein bisschen zu nehmen oder zwei, dann ist es eh weg. Weil ich meine, ein Ding, wo ein Koch wohl drauf schauen muss, gehen die Teller leer zurück oder nicht. Ne? Also ich habe damals ein Geschirr designt, ich habe Tabletts designt, die Riedel-O-Serie ist zufällig am Start gekommen und es ist eben auch wichtig, wie isst man. Man kann jetzt natürlich hingehen und nur mit Stäbchen oder nur mit Gabel auch ein Konzept draus zu machen. Schneiden wollte ich nicht, das habe ich den Gästen erspart, das wollte ich nicht. Und ich habe halt so schöne Schalen und Teller gemacht, die du gut in die Hand legen kannst und die haben sie nicht anbotzt, ich habe es kontrolliert.
Gell? Und dann liegt man da wie in der spätrömischen Dekadenz.
Man sitzt. Man ist gesessen, hat sich sehr wohl gefühlt und ein wunderschönes Erlebnis, es war Hören, Sehen, Schmecken. Und das haben wir in unserer Art gelebt und geliebt und das hat auch schnell Klick gemacht. Also da ist auch von Seiten Sven Martinsson, Henry hatte in das Bad Miami ganz anders. Da bin da schon ein Mensch, ich spüre das und sehe das schnell, wenn da schlaue Menschen zusammenkommen, in den Kontext, was in den Raum zu stellen. Und dann kann ich das schnell durchfiltern und umsetzen in Gedanken und dann gebe ich einen Ton an. Na, wie geht's? Wie ist es umsetzbar? Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jedem sage, tolle Idee und schön und recht, und dann stehe ich drin und bin im Mittelpunkt und bin der Depp. Na? Und dann sage ich, ja, das hätte ich eigentlich vor 3 Monaten sagen müssen, das hätte ich da vor 6 Monaten sagen müssen. Das geht halt nicht. Ne? Und das Silk habe ich ganz schnell auf ruhiges Fahrwasser gebracht. Der einzige, der Michelin hat man zu lang gewartet. 2006 haben wir unseren Stern bekommen.
Also 2 Jahre nach Eröffnung?
2 Jahre, 1,5 Jahre. 2 Jahre nach Eröffnung, genau. Ja, und das Schwierigere war dann schon das Clubrestaurant Micro, weil Micro war ja der Mikroclub vom Cocoon Club. Mhm. Wir sind ja gemorpht in den kleinen Club. Na, der Ricardo Villalobos wollte ja lieber im kleinen Club spielen, der wollte ja im Volk sein und wollte nicht Star Trek-mäßig abheben. Und das ist halt so. Das
dort gab es aber auch Essen.
Ja, ja.
Aber andere Arten. Da saß man am Tisch und.
Ja, die Lieblingsgerichte aus aller Welt. Das habe ich mit Sven in Thailand haben wir uns auf das geeinigt.
So ein bisschen wie du es hier machst im Lohninger?
Na. Lohninger ist ganz anders. Hier sind auch Lieblingsgerichte, okay, sind auch ein paar Evergreens dabei, da hast du schon recht. Das hier ist mehr an mein Danube auf europäischer, frankfurterischer gesteuert. Also ich bin ja irgendwann in der Situation gewesen, ich habe gesagt, scheiße, wenn die den Laden nicht mehr laufen lassen wollen, dann wird es irgendwann vorbei sein. Und eigentlich habe ich gesagt, ich gehe zurück mehr zur Wurzel. Ich habe es ja vorhin einmal erwähnt, das Silk war ein absolutes Vollendungsrestaurant. Das war vollendet. Und ich wollte eigentlich mehr zurück zu einem Restaurant, was nicht so perfekt ist. Das, was mehr Spielraum, mehr Fehler erlaubt, das, was näher am Volk dran ist, Und nicht nur die oberen 10.000 oder die wirklich Hardcore-Foodies sind. Ne? Und ich wollte mehr zurück zum Danube. Und Danube ist Childhood und Welt oder Journey oder New World, ne? Weil das ist ja mein Leben. Ne? Jetzt bist du durch eine Bäckerei, durch die Eltern, durchs Restauranteröffnung mit 19 Jahren, Wiege gelegt worden, Oberauer, Brandelhof. Die Oberauer schon, für die gibt's nichts mehr hier, du musst raus. Ne? Die haben mich damals zum Girardet, Trois Gros, Vaduz ins Real und Tandris. Und Tandris ist geworden. Und Tandris dann New York. Und so, ich habe zum einen natürlich, ich habe mit 21 einen japanischen Küchenchef in Hollywood gehabt, ne? In West Hollywood. Und ich mag mich nicht limitieren. Ne? Und deswegen gibt's hier ja, ob es jetzt Frittatensuppen ist, ob es ein Ochsenbackerl-Gulasch ist, Schlutzkrapfen. Da habe ich jetzt auch meine Evergreens und Kaiserschmarrn. Und dann gibt's ein Lohninger Menü, was sehr saisonell und zeitgemäß ist. Und dann gibt's nochmal die Welt. Ach Tim, du, was habt ihr nie niedergerissen, du, ha? Wahnsinn.
Das ist der Hammer. Aber ich liebe sowas. Ich liebe sowas richtig. Aber ich denke, es ist Zeit für eine kleine Kategorie. Denn die gibt es nämlich auch in diesem Podcast. Und die hier heißt
Füllerei mit Ei.
Und bei Füllerei mit Ei möchte ich von dir, lieber Mario, wissen, wo gehst du gerne in Frankfurt essen? 3 Restaurant-Tipps, die du mir jetzt geben könntest. Und auch gerne auf der Welt. Also 6 insgesamt wären klasse.
Ja, ich bin kein guter Restaurantgast mehr.
Nein, wieso
doch,
das?
Ja, gut, es ist mein Gluten.
Zöliakie.
Ich bin glutenfrei unterwegs. Ich muss sagen, jahrelang bevor ich hier mit 5 Tage reformiert habe, vor 1,5 Jahren, bin ich am liebsten hier essen gegangen. Ne? Also gar kein Grund. Zum einen, um zu wissen, weil die Zeit in den 5 Tagen so schwer habe, das auch zu analysieren oder kritisieren. Refresh mein Kehwork, mache ich es noch gern, wenn ich mich mal rausnehme und Depeche Mode oder Weekend gehe, dann tauche ich hier mal rein. Ich gehe sehr gern in Westend zum Marietto. Das ist so mein Lieblingsrestaurant. Die machen mich soilakiefrei, ganz simpel, wo Tochter und Frau, da wo man's, da macht man mal einen ganzen Fisch oder Pasta, Vitello Tonato. Ich bin da ein komischer Esser, ist fast immer dasselbe.
Pasta glutenfrei?
Genau, er macht eine Trockenpasta, Arrabbiata, die macht er halt super lecker. Und
die ist ja nur aus Hartweizengrieß?
Ich weiß es nicht, die kauft er. Welche Marke, ich habe nie hinterfragt. So intim werde ich da nicht an Antonio hinten. Nein, das bin ich nicht. Ne? Ja. Ich mache ja hier den Nudelteig selber und alles. Ne?
Ich wollte mich gerade darauf hinaus, du hast ja hier genauso. Pasta auf der Karte.
Genau. Und dann das zweite Restaurant ist Moriki.
Vom Duck.
Und esse aber leider nicht die Moriki-Küche, sondern ich bin nur auf Sashimi, Nigiri und ein bisschen Maki unterwegs, weil ich ja aus diesen Glutengründen seine Soßen, wenn du da die Miso-Pasten und Sojasoßen nicht glutenfrei nimmst, dann kannst du das nicht machen. Ja. Ne? Also bin da eigentlich auch ein Spezialist und liebensauber, Fladi, Service top und Weinkarte top. Ja, und so das dritte Restaurant, das ist dann so von Ernus Bistro zu mal ins Gustav, mal ins ja, das ist dann eher so wechselhaft.
Beides Läden, an die ich es noch nicht geschafft habe. Joachim ist ja auch verschwistert gewesen mit dem Weinsinn oder ist verschwistert im Weinsinn und
toller Koch.
Ja, das habe ich mir auch sagen lassen.
Ja, tolle Küche.
Und Ernus Bistro, das war meine Langzeitkollegin, die hat dort gelernt.
Ja gut, Erik, Mon Ami und eine, ja toll.
International, wenn du vielleicht in der Heimat bist, bist du bestimmt öfter.
Timmy arbeitet zu viel.
Das ist du musst weniger arbeiten, Mario.
Ach du, ich weiß das nicht.
Aber du bist auf Reisen. Ich sehe dich auch ständig unterwegs.
Ja,
du bist
ich bin, hier, da. Ja, das bin ich alles irgendwie gewesen. Mir ist das Wichtigste, im Laden zu sein. Ich hab auch, was heißt, herumgegaukelt habe ich nie. Ne? Aber ich habe jeden Scheiß gemacht. Und ich kann es eigentlich nur jedem irgendwie raten. Sei in deinem Laden. Die Leute lieben es. Die Leute wollen die hier haben. Ich meine, klar, du kannst rumgaukeln und baust 3 oder 5 Läden auf und beim einen geht's auf und beim anderen nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich will ja nicht mehr jeden Tag in einem anderen Bett schlafen. Das ist ein Luxus. Ich meine, ich habe viel gemacht.
Du meinst, ne? Ein Luxus, im eigenen Bett zu schlafen?
Ja, ja. Ist ein Luxus.
Das sehe ich auch so. Ja? Das stimmt.
Und klar, je höher angesiedelt du in Hotels absteigst, ist das natürlich eine super Sache und kann auch kreativ sein. Und
aber ersetzt nie das eigene Bett?
Na, finde ich ja. Das finde ich ja. Ne? Mhm. Und na, es ist so, ja, wo bin ich unterwegs? Ich war jetzt wenig unterwegs. Die letzten Restaurants, wo ich mal essen war, war beim grandiosen Christian Bau. Mhm. Na, dann bin ich, wenn ich in Österreich bin, ja, in der Riederalm. Ich gehe da, ja, geht natürlich in verschiedenen Läden, aber dass ich... hat irgendwie die Zeit jetzt nicht ergeben. Ne? Muss ich einfach wieder mal Villa Gioia, Portugal liebe ich. Das ist immer eine Reise wert. Ne? Ja, gibt's tolle Läden. Immer, was soll ich da sagen? Ne? Ja,
ist doch schön, die können wir alle mit aufschreiben. Das
Hammer,
sind, das
Hammer.
Sind Reisetipps.
Ja.
Wenn ich jetzt als Gast damals noch, um mal kurz zurückzukommen, ins Mikro oder ins Silk gehen wollte, dann musste ich ja einmal durch den ganzen Club. Aber wahrscheinlich zu einer Zeit, als der Club noch gar nicht lief. Das war dann alles noch ambient, schön und einigermaßen leise. Und man ist dann da durchgeführt worden und hat dann entweder dort oder dort Platz genommen. Die liefen ja wahrscheinlich parallel zueinander, oder? Mikro und Silk?
Es war alles siamesisch. Es war auch so gewollt. Mhm. Ja. Man ist, es war auch sehr aufwendig, klar, weil du musstest ja das Ganze, den ganzen Apparat schützen. War natürlich auch Türsteher. Sind sie die richtigen Türsteher? Die haben wir natürlich auch gefunden und geschult oder eine Symbiose entwickelt. Dann hatten wir Hostessen von Marlene Deluxe bis hin zu... Ja, das war inszeniert und es war sehr schön. Und am Ende sind sie bei der Mama... im Salzburgerischen, im intimen Silk gelandet. Ne? Ich meine, das waren so die Kontraste. Meine, da steht ein polnischer, schwarzer, nackter Mann-Statue. Dann gehst du beim Türsteher vorbei. Dann ist die Transi da. Dann bringt die Transi zu meiner Mutter. Also das ist natürlich da schon ein Empfang.
Deine Mutter war mitten im Laden?
Ja,
genau. Was hat sie gemacht?
Mama hat den Laden mit mir geschmissen. Die Mama war immer Madame Silk und da später Madame Lohninger ist die Seele des Hauses gewesen. Bis vor einem Jahr. Jetzt ist sie noch immer dabei beim Buben. Jetzt hilft sie mir nur immer mit Finanzen, Löhne, Konto, mit den Geschichten, Wein. Ja, ist eine Vollblut, wird jetzt 70 und unglaublich, also unglaubliche Reise und mein Papa nichts anderes. Ja? Wenn der Papa Schnitzel klopft, du kannst 100 Leute Schnitzel klopfen lassen, wenn der Papa klopft, kann ich dir genau sagen, der 83. war es. Wettentass gibt es ja nicht mehr.
Leider nicht mehr.
Das weiß ich nicht. Ich habe die letzte auch noch nicht gesehen, muss ich mir nur anschauen, aber wir haben uns ja unterhalten, ich bin ja auch mit dem Großvater. Na, tolle, tolle Sendung, tolles Entertainment, aber das wäre ein Ding gewesen. Wir lassen 100 Leute Schnitzel klopfen und der Papa muss erkannt werden. Okay, 20 reichen auch, oder? Ja gut, das fängt schon an, dass du merkst, der geht nicht komplett hoch. Du merkst, mit welcher Kraft er von wo ansetzt. Und es ist wie wenn der Lars Ulrich die Drums, den Bass laufen lässt da hinten, den Ton angibt. Mhm, mh. Und das ist was Beruhigendes. Du weißt, es läuft. Die Trommler, die hatten schon im Krieg ihren Grund, ne? Dass da eine Sortierung da ist. Und
klopft er noch heute? Hier hinten die Schnitzel?
Ja, der ist ja seit einem Jahr mit der Mama wieder nach Salzburg gekommen.
Ah, ja.
Ja, der Papa aber hat nur Schnitzel geklopft. Doktor. Ja,
da gibt es feste Aufgaben. Wie ging denn der Abend weiter, wenn man jetzt bei dir einen Tisch hatte? Ich habe irgendwo gelesen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Tische runtergefahren und man ist vom Essen zum Tanzen übergegangen.
Ja, symbolisch so gemeint, wortwörtlich haben wir es nicht umgesetzt. Die Tische sind noch geblieben, aber die Gäste haben zum Tanzen begonnen. Ja, wir sind zu einem Mikroclub gemorpht. Das war der schwierigste Prozess immer.
Was meinst du Mikroclub?
Ja, weil der Cocoon Club war ja der große Club.
Die sind nie miteinander verschmolzen. Die einen sind nie zum anderen rübergekommen oder doch?
Doch, ja? Schon, aber im Mikroclub war halt ein anderer DJ, ein anderer Sound. Ja. Und es gab ja auch Leute, die haben gern lieber in einem, ich meine, im Mikroclub, da waren ja auch 450 Leute drin. Ne? Mhm. Das war ja schon ein Club, wie es ihn in der Stadt quasi nur gab, sage ich mal salopp.
Ne? Wie viele haben in den Cocoon gepasst? Also in den Hauptclub?
Ja, lizenziert waren es, glaube ich, 1200 etwas. Mhm. Aber ich sage immer so, ich glaube 1700, 1800 war eine schöne Zahl. Mhm. Ab 1700, 1800 ist es schon voller geworden, aber 2200, 2400 war auch geil. Und da gab es auch mal über 3000 Leute, ne, im Durchlauf. Ne. Das wird ja dann kontrolliert, da gehen ja auch wieder Leute. Das Mikro ist gemorpht und ganz früher original habe ich ja bis 2 Uhr morgens gekocht.
Bis 2 Uhr morgens?
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich die Hauptsache. Fängt es gerade an, im Club richtig heiß zu laufen.
Ja, ja, bei uns ging es schon früher los. Ja, da hat es schon geknistert. Ich habe es gemerkt, 30 Mädels um die offene Küche rum. Köche haben sie nur noch Fett-Trennspray in die Haare geschmiert. Na? Im Rational als Spiegel genützt. Schaut mir die eine an, wie ich gerade koche und so. Das war schon süß zu sehen. Ja, das war Wahnsinn.
Aber klingt auch nach einem sehr ungesunden Lebensstil. Wie viele Köche haben da einfach ihre Nacht dort verbracht und sind morgens dann wieder da gestanden?
Ja gut, da muss man eine harte Hand führen. Das ist uns nicht immer gelungen. Klar, aber der Papa hat am Samstag den Laden eröffnet und aufgesperrt und da ist nur eine Leiche rumgelegen oder Gläser, dann war da richtig miese Laune. Und ich glaube, den Disziplin brauchten wir auch. Na, die Jungs haben das super gemacht. Ne? Ich bin später gekommen am Samstag. Ich musste den Cocoon-Club ein bisschen promoten und leben.
Na klar. Woran hat es am Ende gelegen? Weil es ist ein Konzept, das würde ich mir so sehr wünschen, dass es das in Frankfurt heute, weil
es heute noch gibt?
Ja.
Ach du, das ist mir zu intim, da spreche ich jetzt nicht gern drüber. Ne? Das sind verschiedenste Gründe. Ne? Der Hauptgrund war wahrscheinlich Lehman Brothers. Das hat uns einfach das Knack für 1,5 Jahre gebrochen, aus dem wir uns nicht mehr erholt haben.
Die Finanzkrise 2008.
Genau. Das war einfach so, dass bei uns die Events weggebrochen sind. Und die Events bei uns ein Drittel Umsatz ausgemacht haben. Ne? Und da kannst du jetzt nur eine Liste führen. Aber ich schaue da lieber zurück. So schwer auch der Untergang war oder ist, ne? Ich schaue heute da natürlich positiv zurück und sage, das waren 8,5 schöne Jahre.
Mhm. Was keine kurze Zeit ist.
Genau.
Und du hast 2010 hast du dann das Restaurant, in dem wir jetzt gerade sitzen, eröffnet, das gleichnamige Restaurant, ich schätze mal, es ist nach dir benannt, Lohninger. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch schon fast 14 Jahre alt. Ich habe nicht rausgefunden, wann es besternt worden ist.
Nie. Ja, nie.
Nie?
Leider nie. Ja, das weiß ich nicht. Ich muss sagen, Michelin war viel hier am Anfang. Ich glaube, die größten Chancen hast du natürlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich zurückgezogen. Mir hat mental die Pleite mit dem Cocoon Club mitgenommen. Mhm. Ich habe meine zwei Babys verloren, Silk Micro. Und mir hat es natürlich auch finanziell gerüttelt. Mhm. Mal so eine Pleite, die nimmt ja mit, die kostet die Jahre. Oder mich zumindest. Und ja, und ich wusste auch gar nicht, ob ich in Frankfurt bleiben will.
Verstehe ich.
Also das viele wären an meiner Stelle vielleicht, hätten das Zelt abgerissen. Ich hatte immer wieder Amerika anklopfen, auch Österreich. Es wäre nochmal ein Zeitpunkt gewesen, gehe jetzt nur noch nach Zell am See, komme ja her. Sie haben mega Lifestyle, ne? An Qualität von Wasser, Luft und Geruch und Wälder und alles. Aber ich habe das Baby hier auf die Welt gesetzt und die Bergers, ich habe den Laden fast schon 4 Jahre früher gemacht und war aber noch anderswertig unterwegs, wollte nochmal den Opernturm und hatte da ganz andere Ambitionen noch. Und in der Tiefgarage, die Helga, die hat das Haus gehört, bei der ich privat gewohnt habe bis vor kurzem noch. Fast 20 Jahre, sind Freunde, die immer an mich geglaubt haben, auch mir Kredite gegeben haben. Ne? In Zeiten, wo man eine Bank nicht mal 10.000 Euro geben wollte, das sage ich auch immer gern, haben wir das Ding gestemmt. Ich habe es auf Anhieb geliebt, ne? Und lieber mal zu klein als zu groß. Und 1000 Täler durchgangen, ne? Da geht's Wasser immer über, das Kühlhaus bleibt nicht kalt, altes Haus, Warenannahme, zu kleine Küche, Wohnzimmerlokal, was mir so sehr sympathisch ist und so. Also 1000 Hürden genommen und immer erfolgreich und immer top, aber musste letztendlich eine zwischenzeitliche Partnerschaft beenden und jeden Tag reingehen und meine Stimmung, mein Geruch, meine Atmung dem Laden geben, damit es wirklich funktioniert. Und von da an ging der Erfolg auch finanziell los. Ja, weil es macht ja alles keinen Spaß, wenn kein Geld verdient wird. Da wird ja so viel Geld reingebuttert in so ein Unternehmen. Das glaubt dir ja kein Mensch. Ne?
Und Zeit und Arbeit.
Ja, von dem abgesehen, wenn du das hochrechnest, dann darfst du es ja sowieso gleich gar nicht machen. Aber es ist halt das Leben und die Leidenschaft. Vorhin haben wir es gesagt, ich stehe auf und ich bin neben einem Tee und 30 Minuten Sport nur für den Laden da. Ne? Und das den ganzen Tag.
Das ist eine Message, die sich durchzieht, wenn ich mit Köchen, renommierten Köchen spreche, hier vor dem Mikrofon. Das ist was viele von euch verbindet. Das
ja, anders geht's nicht.
Aufopferungsvoll für den Laden da zu sein. Das ist erstaunlich. Also das ist.
Ja, das ist schwierig. Schau, es ist einfach, ne? Jetzt vergleichen wir die
Musik. Einfach ist es gar nicht.
Nein, es ist einfach zu verstehen. Bin ich ein. Ist jetzt nicht fair, weil ich mich da nicht gut genug auskenne. Aber bin ich Musiker, gehe ich in mich, schreibe ein Album, nehme ein geiles Album auf. Das ist alles, das können eh schon kaum welche. Aber ich sag's nur. Aber das Album, das bleibt immer. Dieses Album. Und dann gehen sie auf Tour. Der eine spielt 200 Konzerte in 2 Jahren, der andere spielt 20 Konzerte in 2 Monaten. Und wir spielen jeden Tag, Mittag, Abend eine Performance. Und probieren uns einzugrooven und es ist jeden Tag. Und es reicht nicht, letzte Woche war es gut. Und da kommt gleich hier schon, die Gans war ja nicht knusprig. Aber du weißt ja, wir Deutsche mögen ja knusprige Gans.
Ich mag sie gerne.
Ich sag so, scheiß auf knusprige Gans, sie muss zart und saftig sein. Weißt du, ja, da streitet. Ja gut, eine gute Gans kann ja nicht knusprig werden, weil nur eine billige Gans, weil die ja kein Fett dran hat. Ne? Aber da können wir gern streiten. Und letztens habe ich Johann gesagt, dann bring mich doch mal in ein Restaurant. Ich zahle auch gern die Rechnung. Und jetzt zeigst du mir, wo die beste Gans hier ist. Und damit ich da dazulernen und muss sie wohl auch. Ne? Ich meine, du ich ist auch. Sie? Das weiß ich nicht. Ah. Da geht, das finde ich noch.
Nee, ich fand nur jetzt. Sag mir Bescheid, wenn du sie gefunden hast, weil ich war nämlich gestern in Weimar erst und dann war nämlich eine Gans. Ja, die war super, nur halt nicht knusprig.
Was war denn? Oh, ich meine, so eine Ganskeule, so eine polnische TK-Ganskeule. Na, nix gegen Polen und nix gegen polnische Gänse. Die, warum sollen die schlechter sein als Deutsche? Ich hole nur die Oldenburger. Ich habe da natürlich eine Zucht, die grandios ist, sauteuer. Du und ich lieb mal Gans, Punkt, Ende. Und ich muss mein Stiefel kochen. Ich kann das jedem nur raten, als Koch. Es sind so viele Köche, die fahren rum und inspirieren sie hier und inspirieren sie da und finden dieses geil und jenes, das ist auch wichtig. Ne? Aber du musst anfangen, in deiner Küche zu bleiben und dein Ding zu entwickeln und dein Ding zu kochen und nicht nur die Bäckernuss zur Walnuss ändern. Und deine Gans kochen und dein Wiener Schnitzel und dein, was weiß ich was. Ne? Und dann ist das eine schöne Sache. Und dann wissen die Leute auch, wo sie sitzen. Ne? Ich meine, wenn ich gestern in Kopenhagen gegessen habe und heute am Tegernsee und morgen in München und überall, schmeckt es gleich.
Langweilig, ne?
Finde ich schon.
Wie oft wolltest du das Wiener Schnitzel schon von der Karte schmeißen?
Noch nie.
Wirklich?
Bin im Tandris unter Hans Haas gewesen. Ja. Wir sind Donnerstag immer ins P1, der Dieter und ich.
Aha.
Haben immer Spaß gehabt, wir sind da immer reingekommen. Und damals war es noch eine schwere Tür, genau. Na, und wir Österreicher, wir sind stolze Köche. Und wir haben doch ein ganz ein anderes Bewusstsein zur Gastro als Deutschland. Mhm. Bei uns hat es ja auch einen anderen Stellenwert. Ne? Mal Respekt, was in Deutschland tolle Restaurants sind, aber im Gesamten, wenn du jetzt einmal nur Corona reindenkst, ist doch den Deutschen scheißegal, ob er ein Restaurant aufsperren darf oder nicht. Das haben wir doch stark präsentiert bekommen. Ne? Und wir haben gesagt, du, wenn ich mal Chef bin und habe eine Macht, die Karte zu schreiben, dann steht ein Wiener Schnitzel drauf. Und ich habe Wiener Schnitzel im San Domenico, New York City, jeden Sonntag für meine Arbeitskollegen gekocht. Weil da war Libanese, da war Ägypter, da war Chinese und Brooklyn-Amerikaner, Italo und Staten Island und es ist eine bunte Mischung neben den vielen Italienern, die ich erwähnt habe. Und da hat es Wiener Schnitzel gegeben und am Sonntag isst du bei uns ein Schweinsbraten oder ein Wiener Schnitzel, wo ich herkomme, ne? Oder früher. Und in Los Angeles steht der Wolfgang Buck vor mir und sagt, so kannst du Marillenknödel? Und dann habe ich einen geilen Marillen, habe mir einen eigenen Topfen gemacht. Also nicht jetzt selber zum Bruch gebracht, aber ich habe einen Cottage Cheese mit Farmers Cheese, habe mir so einen Topfenschmier gemacht, das ist ein geilen Topfenknödel.
Warum, weil es da keinen guten Quark gab?
Ja, gab es nicht. Es gibt einen in Vermont, der einen Quark macht, der sehr flüssig ist, den musst du halt abhängen. Dann habe ich für Billy Wilder Wiener Schnitzel gekocht, Tony Curtis.
Hat das dort genauso geschmeckt, wie es jetzt hier schmeckt? Hast du das so
hinbekommen? Ich mache Wiener Schnitzel auf dem ganzen Planeten. Ich hab das letzte Wiener Schnitzel eingekauft, habe einen Starter aus Deutschland, habe einen Bäcker mitgenommen, da wird Sauerteigbrot gemacht.
Das ist ein guter Folgentitel übrigens. Ich mache Wiener Schnitzel auf dem ganzen Planeten.
Ja, aber es ist jetzt kein Blödsinn, was ich erzähle. Es ist ein Freund, der Hospitality in Easton in Maryland macht, ein fantastischer Mensch. und wollte unbedingt, dass ich eigentlich die Firma da wupp, ne, und aufbauen. Haben beraten und das Erste, was ich gewusst habe, jetzt brauchen wir das richtige Brot, und dann bin ich rüber und mache Wiener Schnitzel und war vor kurzem wieder in der New York Times drin. Ne? Das ist, da gibt es auch kein Geheimnis, und ich kann nur sagen, du musst halt dann zuschauen und hinhören und nicht immer anfangen, kreativ zu werden. Das ist japanisch, ich wiederhole mich gerade, da gibt es wenig Spielraum abzuleiten. Ne? Und wenn du sagst, du willst ein knusprigeres oder anderes Gericht haben, dann nenn es nicht mehr Wiener Schnitzel. Ja? Und dann mach was Neues.
Also nächste Kategorie für dich, die da heißt:
Das streichelt dir das Zäpfchen.
Und bei dieser Kategorie möchte ich wissen, was hast du für Guilty Pleasures, wenn es um Essen geht? Hast du irgendwas, wo du sagst, okay, wow, jetzt ist irgendwie, ich bin hier um 23 Uhr aus dem Laden raus, 12, 1, aber irgendwas muss ich mir noch reinpfeifen, was vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, aber das, darauf kannst du nicht verzichten, das findest du einfach nur gut. Aus der Kindheit oder hier aus Altsachs.
Ja gut, das sind bei mir viele Geschichten. Das war die ganze Mikroküche zu früheren Zeiten. Ich bin immer um 4, 5 beim Chinesen gelandet.
Was hast du bestellt?
Ja, da gab es halt ein Wok-Gericht. Da waren wir eigene Leute. Also ich habe gern Chinese Duck natürlich gegessen. Ich meine, da gibt es ja so coole Street-Food-Läden auch in der East Village. Pizza. Pizza hat mir auch immer schwach gemacht.
Geht heute nicht mehr?
Doch, macht mir noch. Ja gut, halt glutenfrei ist nicht so einfach. An den will ich jetzt da arbeiten. Ich
muss mit Dinkelteig oder was arbeiten?
Ja, das weiß ich noch nicht. Aber das muss ich jetzt einmal selber in die Hand nehmen. Mir mal ein bisschen Zeit investieren. Na, da gibt's viele Sachen. Ein geiler Speck. Speck verführt mich, aber das ist das Problem, und ich bin sehr diszipliniert gerade. Dienstag bis Samstag kein Alkohol, weil im Moment gibst du mir ein Glas Wein, ist die Flasche weg und sofort Käse und Speck und was weiß ich was da. Ne? Und das ist das Problem, was ich habe. Und ist
alles. Warum Problem?
Ja, gut, weil der Magen 35 Jahre jeden Abend schamponiert. Das sind harte Fakten.
Und er meinte jetzt nicht die Haarpflege.
Nein. Genau so ist es. Die schöne Haarpflege. Na, das ist, es ging im Tandris los. Gell? Im Tandris hast du sicherlich jeden Abend oder jeden zweiten hat irgendein Gast Küche Getränke ausgeben. Und klar, da ist man dann nochmal Donnerstag B1, Mittwoch sind wir die Münchner Freiheit gedonnert. Wir waren ja jung. Ich meine, wir sind um 8 in der Küche schon. Wir sind jede zweite, dritte Woche Dienstag. Also hast eh schon den Montag, den freien Tag, halb verloren deswegen. Und Freitag zum Großmarkt gefahren. Damals zu zweit mit 1.500 Mark.
Nach dem Dienst, schön früh morgens oder einfach?
Ja, was heißt nach dem Dienst? Wenn du jetzt um 2 ins Bett gegangen bist, dann bist du um 5 Uhr aufgestanden, um an den Großmarkt zu fahren. Da ist ja schon ein bisschen was los. Und dann kaufst du für 3 Tage Tandris-Geschäft Gemüse ein, einen vollen Sprinter. Da musst du so zackig sein. Natürlich gab es da eine Struktur, da kommt der Feldsalat her, da werden die Tomaten gekauft. Da holst du schnell die Weißwurst mit und dieses, kein Navi. Ich, Bauernbub, allein mit dem Auto, mit den Kollegen, weil wenn sie weitergehen mussten, dann musste ich allein, ich bin mir ja immer verfahren. Wenn ich da noch mal 10 Minuten liegen lassen, da war der Verkehr zum Glück noch nicht stark. Dann sind wir zurückgefahren, wenn wir schnell waren, waren wir um 7:15 Uhr in Tandris, dann musste das ganze Ding picobello verladen sein. Picobello. Wenn wir so schnell waren, dass wir um 7:15 Uhr, 7:35 Uhr fährt, dann sind wir rüber in unsere Katakomben, 10, 15 Minuten die Augen zugemacht und um 8 Uhr ab 8. Und dann hast du den ersten Aufguss hast um 9:30 Uhr gehabt, 4 Moldeneöfen drin. Und den zweiten Aufguss hast du im Service gehabt, am Nachmittag war es bewusstlos. Und sind wir retour um 4:30 und um 12:30 raus wieder. Und dann war der Freitag noch an der Ding. Ne? Und das war alle, glaube ich, 3 Wochen warst du dran. Und das war eine geile Sache. Na komm, ich würde es wieder machen, ich würde es nicht missen. Das ist in New York was anders. In New York bin ich halt, da sind wir halt noch mal in eine Bar gegangen, da sind wir um 2 Uhr früh am Seaport zum Fischmarkt gegangen. Ne? Dann sind wir halt da um 4 heim und bin ich um 10 wieder im Laden gewesen. Ne? Und die Fische werden da um 6, 7 Uhr angeliefert. Das ist natürlich ein Luxus und ein geiles Arbeiten, faszinierend. Das ist ja das Faszinierende an so einem Restaurant oder wie ich es eigentlich auch noch mache. Mhm. Die Jüngeren machen sie ja das viel, schon viel einfacher, sage ich mal so. Ne? Machen ja nur noch ein paar Gerichte und nur noch gewisse Uhrzeiten oder nur noch abends. Du, jeden das Seine. Aber ich habe ja so einen lebendigen Laden und das ist den ganzen Tag ein Theater.
Na? Du hast du ja auch viel umgestellt. Ich habe jetzt in der letzten, ich weiß nicht, ob es in einer der letzten Folgen Kitchen Impossible warst du als Aufgabe zu Gast, glaube ich, für die Healthy Boy Band, wo ich davon erfahren habe, dass du glutenfreie Gerichte in deine Gerichte integriert hast. Sprich, du hast ja hier absolute Klassiker aus der österreichischen Küche, aber beispielsweise so ein Wiener Schnitzel etc., das ist natürlich schwierig, glutenfrei herzustellen. Aber wird das angenommen von den Gästen? Weil wenn man jetzt an glutenfrei denkt, vor allem an der Auslage im Supermarkt, ist es nicht das Regal, an dem man sich bedienen möchte.
Ja, die Schnitzel machen wir glutenfrei, wenn es bestellt wird. Das können wir.
Aus was ist dann die Panade?
Ja, also da kaufe ich Semmelbrösel. Mhm. Gell? Also ich mache ein Focaccia, ich nenne es immer gern Mais, Kartoffelbrot. Wenn ich die Brösel sind, sie nicht so geil.
Aber das Brot an sich, hat man vorhin, lecker.
Ja, mhm. Ja, das ist toll. Ja. Das haben wir umgewandelt. Das hat mein Papa als Bäckersohn. Mhm. Wir machen Finchgall mit Leinsamen, Buchweizen, Mehlmischung. Na, das ist, da sitzen einige hier am Tag. Gell? Und allein aus Respekt mir gegenüber, da dürfen sie es schon nicht lächerlich machen. Die Jungs. Ja, gut, kommt eine Gruppe rein, na, dann heißt es einmal vegan, einmal vegetarisch, zweimal glutenfrei, sitzen 16 Leute, aber. Du, so ist es. Ne? Und wenn nicht wir, wer dann? Weil ich koche ja nur alles vom Grund auf. Da gibt es ja auch gute Köche, die kaufen viele Soßen ein oder machen Dinger, die einmal auf die Packung schauen müssen. Jetzt bin ich wieder gemein, gell?
Nee, es ist, naja gut, in den Zeiten, wo viel los ist und wenig Personal da ist, muss man halt gucken, wie man sich aushilft. Ne? Ob das jetzt anstrebenswert ist oder nicht. Aber ich habe solche Leute auch kennengelernt, Logo.
Nein, es ist keine Ahnung. Ich habe es gemacht und es war ein steiniger Weg am Anfang. Aber es hat mir Spaß gemacht. Viele Leute haben gedacht, der hat Stillstand. Man musste mir immer sagen, der kocht ja immer selbe. Was der an diese Leier, wenn ich mal reinhöre. Ne? Und dann denke ich mir, also steht ihr mal auf jeden Tag und macht's mal. Ne? Ich meine, es ist ja was anderes. Ich stelle mich hin und mache 1, 2 Menüs mit 4, 6, 8 Gängen. Die kann ich natürlich im Handumdrehen einfach verändern. Ich habe mich entschieden, zurück in mein Danube zu gehen. Ich habe Wiedererkennungsmerkmale, ich habe eine Kultur drinnen, ein Handwerk drinnen. Und wir ändern auch monatlich oder 6-wöchentlich das Lohninger Menü, mhm. Na? Was aus 6 Gängen besteht.
Aber Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn ist aber immer drauf.
Genau, ne? Genau, das will ich damit sagen. Das sind Evergreens. Aber das muss ja einer kochen. Na, das sehen ja die Leute nicht. Na? Und in der Beziehung bin ich amerikanisiert, ich bin Dienstleister. Mhm. Bei mir hast du die Möglichkeit, die Wahl und das ist so erfolgreich und hat sich so etabliert einfach.
Finde ich hochachtungsvoll, denn viele weigern sich ja diese, wie du schon sagst, Dienstleister und viele Menschen kommen ja auch wegen einem bestimmten Produkt zu dir. Und wenn du jetzt sagst, ach nee, ich bin...
Nein, da habe ich keine Lust.
Ja.
Ist ja viel Arbeit.
Ich bin ja auch ein Künstler. Irgendwo möchte ich auch das machen, was ich will und nicht das, was ihr wollt. Aber dann kommen halt vielleicht einige nicht mehr, weil die lieben halt das eine Ding von dir. Das sehe ich halt ganz oft in Berlin und dann sind viele am Kotzen und sagen, die Gäste kommen nicht mehr. Ne? Aber ich finde diese Mischung aus beiden, das finde ich einen guten Weg.
Ah ja, weil da mit Gabriel Kreuter, der The Modern mit Danny Meyer gemacht hat, jetzt ist ja Gabriel Kreuter allein schon, eh schon seit 10 Jahren auch knapp.
Das Modern
gibt es noch immer. Das wird, wird
New York?
The Modern in New York, ja. Du und mega Franzos, ne, hat Jean-Georges Küchenchef gemacht. Das ist einer der Großen neben Boulud und Jean-Georges. Und die Franzosen haben so einen Sinn für Dienstleistung auch, obwohl sie so große Köche und so ein Wissen haben. Du, das ist essentiell. Das ist doch das Erste, was du lernen musst, als guter Koch eine Hütte voll zu kriegen. Dann bist doch ein guter Koch. Weil ein gutes Gericht kochen, das ist doch das Einfachste. Von dem musst du ja ausgehen, dass du sowas hinbekommst. Mhm. Ne? Und dann musst du halt schauen, wie du so ein Schiff schaukelst. Ne? Und wie deine Philosophie ist und wie es gemacht wird. Aber das ist uns, aber da sind wir wieder zurück, da bist du abserviert in London, in New York.
Was wäre ein Tipp für dich, was du jungen Gastronomen, Gastronomen oder Köchen mitgeben würdest, nach deinen vielen Jahren und vor allem vielen Stationen Erfahrung?
Ach, was ist... Ach, ich tue mir, ich spreche immer ungern oder gebe vor, ne? Also, du, die sollen probieren, ihren Weg zu gehen, die sollen probieren, ihre Küche zu entwickeln, ne? Du, ich mag es nicht, wenn viele Sachen zu ähnlich oder zu gleich sind. Ne? Das ist so mein Punkt. Und ich gebe da ungern. Du musst einfach vielleicht runde Stationen zu machen. Muss nicht zwingend nur in den Elite-Laden sein, wo nur 20 Gäste sind. Es darf vielleicht dann auch alternativ was anderes sein. Einfach ein bisschen runder.
Mal ein Wirtshaus zwischendurch.
Du, früher hat man gesagt, du musst da mal witzen in der Küche, so in dem Sinne Wirtshaus kochen. Ja, dass das erlernt. Du, vorgestern habe ich einen neuen Koch von mir gesagt, du, dir fehlt die Eierstation. Du müsstest zu meinem Hotel mit 300, 400, 200 Betten das Frühstück kochen, weil wenn du das da nicht lernst, Rührei mit Schinken, Rührei mit Kräuter, Ei Benedikt, Ham and Eggs, 30 Spiegeleier,
ein Omelett,
Rührei mit Trüffel, Temperatur, frische Pfanne, organisieren, dies und jenes. Musst du mal machen, um es zu lernen. Und sonst lernst du es nicht. Ne? Und wenn du nur vorbereitest und nur anrichtest und nur schön, brauchst du nur die Küchen teilweise anschauen. Ne? Da wird ja nichts mehr phasenweise gebrutzelt mehr. Ne? Aber du, ich verstehe es auch. Ne? Kann nicht jeder so bekloppt sein wie ich. Jeden Tag Vollgas gibt.
Du hast jetzt schon mehrere Auftritte im Format gehabt von Tim Mälzer. Woher kennt ihr euch? Weil der hat ja irgendwie eine Verbindung zu Darmstadt, meine ich sogar, weil ich hatte damals der Freund meines Bruders, dessen Vater war Koch bei der Lufthansa. Und dort war Mälzer sehr oft zu Gast bei ihm im Haus. Und ich weiß nicht, warum der immer hier in Frankfurt und in Darmstadt ist. Und woher kennt ihr euch?
Ja, der Tim ist im wahrsten Sinne des Wortes, wir waren keine 1-2 Monate auf, ist der Tim im Silk gesessen und meine Mama hat ja den Laden vorn geschmissen und sie ist immer so, Mari, du musst mal rauskommen zum Tim. Ja? Ja. Und ich bin ja so, mich darfst du ja nicht anrennen, lass, wenn ich in meinen Tunnel bin und ich bin in meinen Tunnel, ja. Ich brauch meine Jungs. Schau mal, ich bin ja nicht Pep Guardiola, aber ich bleibe jetzt einmal beim Besten. Der Pep Guardiola geht doch nicht während dem Spiel pissen. oder sag mal, da hinten sitzt die Königin und will dir. Nein, da bist du in deinem Tunnel und in deinem Film und bei deinen Jungs und performst und willst, sofern es möglich ist, so viel wie möglich helfen und beeinflussen, dass es nicht kippt oder oder bringst es zum Kippen meinetwegen. Na? Na, und da bin ich natürlich zum Tim dann raus und ich so, lass mich in Ruhe und wer ist Tim Mälzer? Und dann hatte man ja das so, dann bin ich wohl auch nicht mit der besten Stimmung raus und das hat er mir so oft vorgehalten, dass ich ein arrogantes Arschloch gewesen wäre. Also arrogant bin ich schon gar nicht, aber
war krass, dass das von ihm kam, der Satz.
Ja, schon, gell. Na du, der Tim ist irgendwann, wir haben sich schnell befreundet und irgendwann war der jede Woche bei uns. Und es hat uns richtig Spaß gemacht. Ne? Das ist immer Essen, wir sind dann in den Club rüber. Ich habe ihn dann zu Mario und Freunde eingeladen. Ich hab ja damals,
was ist Mario und Freunde?
Ja, das war schon, bevor es vorher ins Dinner gab, haben wir. Ich habe ja da Wissler, Christian Bau, Heinz Winkler, Gabriel Kreuter, Drettl, Tim, ach du, endlose Runde haben tolle Köche eingeladen, haben wir dem Konzept auch ein bisschen helfen müssen unter der Woche. Mhm. Und schwierig war natürlich schon bei uns draußen.
Also es hat stattgefunden im Silk?
Im Maiko.
Im Maiko.
Das Silk habe ich nicht angegriffen, es war zu heilig. Mhm. Da hat nur einmal der Paco Roncero kochen dürfen, Ferran Adria Koch. Ich war einmal eine Woche in Ferran Adria Testküche, aber in Madrid, in Terrazza del Casino, der hatte ja drei in der La Ramba, eins im Roses und eins in beim Paco. Und ja, da habe ich das gemacht, das war das Zweijährige. Da haben wir einen Freitag und einen Samstag Geburtstag gefeiert mit ihm. Und haben wir molekulare Geschichten in der Blütezeit gemacht. Das war eine tolle Erfahrung, tolle Event. Und ich habe im Haus gemacht, die Gitarra-Spaghetti damals gemacht. Er ist so Richtung zum Bosfood ist er gefahren. Und dann hat ihn der Miguel vorbeigebracht, Mittag. Wir hatten ja Mittag zu. Und
aber die Gitarre, das sind doch die Spaghetti, die du jetzt auf der Karte hast,
ja,
ne?
Jetzt sind sie glutenfrei, aber damals waren sie nicht glutenfrei. Ja. Ich habe die schon im Mikro gekocht. Und mit dem Gericht kann ich ja doch den einen und anderen erobern. Und er ist so, wir müssen jetzt zurück. Nein, sonst Düsseldorf hoch, wieder runter. Am Abend haben sie im Silk gegessen. Und nach dem dritten Gang hat er mir den Ruf gesagt, Mario, ich muss einmal hier kochen. Na? Und ich habe nur so geschmunzelt und dies und jenes. Und dann bin ich wieder in die Küche rein und bin raus. Und ich so, wir kochen hier einmal gemeinsam, aber ich komme zu dir mal eine Woche. Mhm. Und dann haben wir gleich eingeschlagen und dann haben wir da eine geile Zeit gehabt. Ich kann mich noch erinnern, am Abend sind wir zu diesem schwierigen, legendären Spiel Sommermärchen 2006 Italien, Deutschland, wie die Deutschen verloren haben. Wow. Ja, das habe ich im San Bernabeo-Stadion live gesehen. Die Hütte war jetzt nicht voll gemacht, aber da ist ein Restaurant drin, die hatten eine Leinwand. Da sind wir hingegangen. Das ist, ja, und hatte eine Wahnsinnswoche. Und war natürlich auch paff vom Blatt, weil da hast du halt schon gesehen, da sind Kochkunst höchsten Niveaus aufeinander getreten. Und am Ende habe ich gesagt, komm Paco, du kochst es. Da mische ich jetzt gar nicht mit. Lass jetzt da dein Menü, deine Philosophie, dein Ding durchziehen. Und das Zweijährige warum? Wir haben gefeiert und
Das Feiern zieht sich durch.
So, wir feiern jeden Tag Zeit in der Küche.
Hast du noch heute die Vorhandstände? Gibt es das manchmal noch hier bei dir?
Nee? Nein, ich habe es jetzt hier aus Grund. Ich bin ja einer, der gegen den Strom schwimmt. Mhm. Ich habe doch 20, 25 Gigs gemacht. Und ich bin nicht der Koch, der zwingend einen geilen Koch einladen will, um drei Rezepte zu kriegen, um das zu lernen. Das bin ich nicht. Das war ich nie. Ich unterhalte mich vielleicht mit einem Koch drüber, wie machst du das oder wie geht das? Aber ich bin das nicht wirklich. Ne? Und es macht doch eh jeder. Dann, wenn es jeder macht, warum muss ich es machen? Na, also das, na, und es ist logistisch schwierig. Ich hätte fast eine Party gemacht, jetzt zu meinem 50er. Vielleicht ein Christian, da habe ich ja eine Rechnung offen, dass ich sowas einmal vielleicht wirklich mache, mal zu probieren. Und vielleicht kriegen wir da wieder einen Hunger danach. Aber
nee. Ich habe die Bilder von dir auf Instagram gesehen mit deinen geilen Outfits. Wo kriege ich denn die her? Wo hast du die her? Das ist, ich habe ja auch auf dem Falstaff-Magazin, das ist atemberaubend, liebe ich. Und ist Eike eine Marke? Nee, oder? Wo du...
Ja, das ist D-Squared. Ja, die Jungs, die... Ich habe verschiedene Designer gehabt. Ne? Also New York City-Zeiten war mal nur am liebsten Galliano und sag, der Franzose, Jean-Paul Gaultier. Bin ich mit den Strumpfhosen-Shirts, da war ich noch schlank, da konnte ich es noch zeigen. Und na, die Mode inspiriert mich. Helmut Lang war ich großer Fan. Dino Dano, ach du, es gibt große Sachen. Ich habe ein bisschen Balenciaga, Vêtements auch. Aber Dino Dano mag ich sehr. Und ach du, ich habe da so viel gerade in mein Leben sortiert. Lieb Mode.
Das sieht man.
Ja, und es wirkt auch. Aktuell nicht. Ich bin ja nur in der Kochjacke.
Ja, das ist ja im Interview, das ist ja normal. Muss ich ja so sehen, wie du den ganzen Tag bist, in der Küche, oder? 2024, was wünschst du dir am meisten, auf was freust du dich jetzt im Jahr 2024? In dem wir uns ja jetzt gerade befinden, zumindest für euch da draußen.
Auf alle Fälle. Du, ich will einfach nur, dass das halbwegs normal weitergeht. Es sind ja verrückte Zeiten gerade. Und ich möchte Menschen weiter glücklich machen, die Mannschaft zusammenhalten. Ja, einmal das eine und andere weiterentwickeln, beziehungsweise was zu probieren. Na, ich bin da schon länger am Überlegen, da mit Alnatura mal was zu machen. Und Buch will ich auch noch mal irgendwann machen.
Aber biografisch?
Ich weiß es nicht. Na, so, und ich weiß es noch. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es ist nur sehr roh, die Idee.
Da bin ich gar nicht so. Alle Zuhörer, die jetzt hier in den letzten fast 2 Stunden zugehört haben, die werden sagen, dass das müsste man vielleicht mal zu Papier bringen, damit man das nicht vergisst oder damit man das auch mal ein bisschen fassen kann, weil das ist, wir haben es ja jetzt nur angekratzt. Das mache ich,
gehe alles mit meinem Manager hier durch.
Genau, die Stimme aus dem Hintergrund, falls man sie gehört hat, ist das Management, das hinter der Kamera sitzt. Und ich glaube, da sind einige, die gesagt hätten, oh ja, das würde ich gerne mal, da würde ich gerne mal reinlesen. Ich glaube, in Sven Veths Biografie wird es ein bisschen angerissen, der Cocoon Club, meine ich, dass da, ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube, das wurde mir so erzählt. Aber würde mich freuen, wenn es das gäbe.
Okay. Gut. Aber am wichtigsten ist mir der Laden hier. Ja. Na, der geht und steht mit mir. Und will einfach diesen Lifestyle weiterleben. Ruhigeres Fahrwasser im Sinne, nicht die Heizung bricht und die scheiß Stromrechnung und also Blödsinn, die halt dazugehören. Und möchte ein neues bisschen das Essen einmal neu revolutionieren im Sinne mit einem neuen Porzellan. Das liegt mir sehr am Herzen. Da bin ich gerade dran und einfach Spaß haben.
Schön. Mario Lohnlänger, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dass ich hier sein durfte bei dir in den Räumlichkeiten, wenn ihr Lust habt, mal vorbeizuschauen. Ich glaube, die Öffnungszeiten, die stehen im Internet. Leute, guckt auch selber nach, aber der Schnitzel lohnt sich. Wobei ich jetzt mir selber vorwerfe, ich hätte dann doch vielleicht die Pasta mal probieren sollen, weil das wurde jetzt mehrfach angesprochen. Ich habe es aber vorhin schon vor mir gesehen. Beim nächsten Mal, würde ich sagen. Aber Kaiserschmarrn und Schnitzel, fette 10 von 10. Also beim Schnitzel, kann ich sagen, habe ich noch keins Besseres gegessen. Der Kaiserschmarrn, muss ich ehrlich sagen, der teilt sich den Platz mit dem vom Horvath. Den machen sie aber nicht mehr,
weil es viel Arbeit ist.
Weil sie das zu Corona nur mal so gemacht haben und jetzt macht das nicht mehr. Aber würde ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen könnte, aber das ist auch sehr, sehr stark. Aber vielen lieben Dank für alles heute und Bei Fragen und so weiter schickt uns einfach eine Nachricht an podmitei auf Instagram und ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Woche. Vielen Dank, Mario Lohninger.
Danke, Tim.